Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Rolf Verleger. Herr Verleger, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Verleger, Sie sind ein fleißiger Buchautor. Ihr zweites Buch ist jetzt auf dem Markt, nach Isris Irrweg, 100 Jahre Heimatland. Halte ich immer in die Kamera, habe ich mit großem Interesse gelesen und eine Menge dazu gelernt, auch über Geschichte des Judentums und generell auch, was sich so abspielte in den letzten Jahrhunderten, ist alles in diesem kompakten Buch enthalten. Unterschrift Judentum und Israel zwischen Nächstenliebe und Nationalismus. Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Sie haben jüdische Roots, wie man so schön sagt, sind aber in Deutschland geboren, leben im Moment in Lübeck seit 29 Jahren, aber Sie sind in Ravensburg groß geworden. Ja. Wir werden darüber reden, warum Sie dieses Buch geschrieben haben. Sie sind ja einer der bekanntesten Kritiker der israelischen Politik, also das, was Sie tun, unter anderem mit den Palästinensern. Obwohl Sie selbst im Zentralrat mal waren, sind Sie dann auch mit dieser Haltung angeeckt, aber Sie bleiben dabei. Und warum das so ist, kann man in Ihrem Buch auch lesen. Sie zitieren hier auch Leo Beck. Was dir verhasst ist, tu deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora. Der Rest ist Erläuterung. Da sind wir direkt bei Ihnen. Sie haben Psychologie studiert und waren Professor in Lübeck auch für Psychologie und sind ab und zu noch an der Universität. Und dass Sie Psychologie studiert haben, dafür gab es einen Grund. Sie haben mir gesagt, Sie wollten die Welt, die Menschen verstehen. Können Sie mal die Situation beschreiben, bevor wir dann später auch auf Ihr Elternhaus kommen? Wann dachten Sie, Psychologie, das ist mein Fach?
Ach, das waren schon die Zeitumstände. Also ich fand Psychologie halt die Königin der Wissenschaft damals. Und bis ein Jahr vor dem Abitur wollte ich noch Physik studieren. Und dann gab es eine große statistische Erhebung an den Schülern Baden-Württembergs mit so Psychotests aller Art. Und die wurden dann ausgewertet und jeder kriegte dann von irgendeinem Praktikanten dann noch ein individuelles Gespräch. Und dann hatte ich so gesagt, ja, ich würde mir doch überlegen, Psychologie zu machen. Ja, und das sollte ich doch mal tun. Fand er auch gut. Mhm. Dann habe ich es halt gemacht. Viel dazu beigetragen hat er halt, dass im Zuge der 68er-Bewegung, ich war ja noch Schüler, also habe nicht mitgemacht, sondern nur staunend nach Berlin geguckt, dass da Freud und Reich ja wiederentdeckt worden sind. Und das schien mir damals die Wissenschaft, die Welt erklärt.
Mhm. Das war für Sie quasi die Grundsprengung, wo Sie sagten, in diese Richtung will ich gehen.
Ja.
Nach 3 Monaten Studium dann in Lübeck, dachten Sie was anderes?
Studiert habe ich ja in Konstanz. Ja. Nach 3 Monaten wusste ich wirklich nicht mehr, wieso ich dieses Fach gewählt habe, weil nichts von dem, was man da als Erstsemester beigebracht kriegt, irgendwas zu tun hatte mit den Fragen, die ich mir gestellt hatte, die den Menschen erklären soll. Sondern es ging halt vorrangig um Statistik und um experimentelle Daten, der Wahrnehmungspsychologie. Da habe ich ganz schön mitgekämpft. Später ist mir klar geworden, dass da schon viel Weisheit dahinter steckt. Also vielleicht nicht bewusst, aber die Message ist ja so. Als junger Mann dachte ich mir, ist der Mensch aggressiv? Ja oder nein? Ist Intelligenz angeboren? Ja oder nein? Und dieses Studium, das wird mir jetzt darüber Auskunft geben und dann lernt man immer nur Statistik. Und das heißt ja, die allgemeine Botschaft ist, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern die Welt besteht aus unterschiedlichen Schattierungen von Grau. Und unsere Aufgabe ist es da irgendwie Entscheidungen zu fällen, durchzublicken und unseren Weg zu finden. Mhm. Und das ist ja ganz vernünftig.
Herr Verleger, wenn Sie davon sprechen, dass Sie gelernt haben, dass die Welt eben nicht schwarz oder weiß ist, sondern Graustattierungen, sind wir natürlich sofort im Thema auch. Weil wenn man heute über Israel spricht, muss man sich ja sofort positionieren. Also entweder schwarz oder weiß. Entweder man steht hinter der zionistischen Regierung oder man steht überhaupt nicht hinter der zionistischen Regierung. Anlass für dieses Buch ist natürlich auch, dass die Balfour-Erklärung 100 Jahre alt ist. Im November 1917 wurde sie ja quasi auf den Weg gebracht. Jetzt haben wir 2017 und die Balfour-Erklärung hat ja bis heute ihre Auswirkungen. Erschwerend kommt dazu, wir können gleich darüber reden, was Balfour eigentlich erklärt hat, dass die Amerikaner im Moment doch fest einplanen, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, was auch eine Botschaft an die Palästinenser ist. Das war es nämlich dann mit der palästinensischen Hauptstadt Jerusalem. Sie haben für dieses Buch sehr lange recherchiert und sich dann 4 Monate intensiv festgebissen an der Materie. Können Sie vielleicht mal dem ganz jungen User, den wir auch haben, erklären, Balfour-Erklärung, wer war Balfour, was ist das für eine Erklärung, warum ist die so wichtig?
Also Herr Balfour war der britische Außenminister, war auch vorher schon mal Premierminister gewesen, also ein alter, erfahrener Politiker der damaligen Weltmacht Großbritannien. Großbritannien war ja die Herrscherin der Welt. Und wenn der Außenminister Balfour was sagte damals, dann war das so, wie wenn heute der US-amerikanische Außenminister eine offizielle Erklärung abgibt. Die war mitten im Ersten Weltkrieg, diese Erklärung. Die wurde lange beraten, auch öffentlich beraten. Und sie besagte, dass Großbritannien die Errichtung einer jüdischen Heimstätte auf dem Gebiet eines Feindeslandes, nämlich des Osmanischen Reiches, gegen das im Ersten Weltkrieg ja Großbritannien Krieg führte, um es zu zerschlagen. Und dass sie eben, also dass die britische Regierung die Errichtung einer jüdischen Heimstätte auf diesem Gebiet des Osmanischen Reiches im zu definierenden Palästina mit Wohlwollen betrachte und alles tun würde, damit dieses Ziel erreicht wird. Es gab Widerstände im britischen Kabinett
gegen die Erklärung. Also nicht jeder dafür?
Nein, und eben besonders das einzige jüdische Mitglied im britischen Kabinett war strikt dagegen, ein gewisser Lord Montagu. Und ich denke, vor allem aufgrund dessen Intervention, so stellt das jedenfalls Weizmann auch dar in seiner Autobiografie. Weizmann ist späterer Staatspräsident Israels geworden, war damals der Repräsentant der jüdisch-zionistischen Bewegung, also der Bewegung, die ein Heimatland Palästina sich schaffen wollte, in Großbritannien gewesen. Und sozusagen der Partner von Balfour in dieser Frage, der Verhandlungspartner. Und er hat eine Autobiografie geschrieben, in der man das auch nochmal beschreibt, muss man, und natürlich die Hälfte weglässt. Jedenfalls Lord Montagu, einziger Jude im britischen Kabinett damals, war strikt dagegen, dass das so sein soll. Und aufgrund dessen Intervention kam dann so ein moderierender Satz noch in die Erklärung rein, dass die britische Regierung zwar eben ihr Bestes tun würde, um dieses Ziel zu erreichen, aber das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass die Rechte der einheimischen Bevölkerung gewahrt bleiben sollten, ebenso wie die Rechte der Juden in ihren jetzigen Heimatländern.
Was war der Hintergedanke von dieser Erklärung? War das ernst gemeint? Weil man wusste ja, wenn, oder konnte man sich schlichtweg nicht vorstellen, dass es zu solchen Einwanderungswellen kommen würde und dass dann Siedler sagen würden, das ist unser Land und die anderen vertreiben würden. War das schon klar oder war man absichtlich blauäugig? Haben Sie das rausbekommen?
Der Lord Montagu hat genau das geschrieben. Wenn man das so schreiben würde, das ist jetzt das Heimatland der Juden, dann würden die natürlich dahin einwandern und die einheimische Bevölkerung vertreiben. Drive out im englischen Original. Das war eigentlich schon damals klar. Der Hintergrund der Erklärung, der ist natürlich vielschichtig. Die erste Frage ist ja natürlich, für wen war das eigentlich geschrieben? War das für die deutschen Juden geschrieben, die fröhlich in Berlin lebten und anerkannte Mitglieder Deutschlands waren, oder für die britischen Juden? Die war vor allem geschrieben für das Land, in dem der Großteil der Juden auf der Welt lebte. Das war das Zarenreich.
Dafür gab es nämlich Grund, es gab eine richtige Einwanderungswelle, Zarenreich zerfiel, viele Juden kamen nach Großbritannien und da wollte man sie nicht haben. Das habe ich in dem Buch auch gelernt, weil Balfour war ja vorher Premierminister und hatte damals ja auch für praktische Einreisestopp gesorgt. Und wohin jetzt mit den neuen Juden? Und da hat man sich gedacht, da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir schaffen sie nach Palästina und sie sind dann uns was schuldig, so können wir mit ihnen arbeiten, weil Suezkanal wurde ja auch gebaut. Also das ging ganz stark um geopolitische Interessen.
Ja, der Suezkanal war ja schon gebaut, aber es geht vor allem um Geopolitik, denk ich mal. Großbritannien hatte ja Kolonien auf der ganzen Welt und die wichtigste Kolonie war Indien. Das war die Quelle des ausgebeuteten Reichtums, von dem Großbritannien lebte. Der Handelsweg nach Indien ist die Konstante der britischen Politik, dass der gesichert werden musste. Und das ging früher über Land im 19. Jahrhundert durchs Osmanische Reich. Deswegen hat Großbritannien sich immer auf die Seite des Osmanischen Reichs damals geschlagen, gegen Versuche des Zarenreichs ans Mittelmeer durchzukommen. Es gab den Krimkrieg im 19. Jahrhundert, lernen wir in den Geschichtsbüchern, wo Bismarck als ehrlicher Makler dann zu einer Konferenz nach Berlin einlud. Da ging es genau um diese Frage. Ja, was sind die Ansprüche des Zarenreichs, um ans Mittelmeer zu kommen? Was kann man und was sind die Ansprüche der anderen? Und Großbritannien hat eben dieses massive Interesse, dass da alles ungestört der Handelsweg bleibt. Und dann hat Frankreich den Suezkanal gebaut in Ägypten. Das war der Konkurrent, der imperialistische Konkurrent von Großbritannien. Und das war natürlich irgendwie ein Schlag. Aber dann hat Ägypten irgendwie kein Geld mehr gehabt. Und dann hat der britische Premierminister Disraeli irgendwie über Nacht die Aktienmehrheit von Ägypten erworben am Suezkanal, sodass der denen dann auch gehörte.
Das war ein Coup, muss man sagen.
Ja, offenbar so. Und jetzt, dadurch konnte der Handelsweg nach Indien über See gehen. Übers Mittelmeer, von Gibraltar durch, über Malta, Zypern, durch den Suezkanal. Und folgerichtig hat sich Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts all diese Länder unter Nagel gerissen. Zypern beispielsweise eben, weiß nicht, 1880 oder so vom Osmanischen Reich abgekauft. Und der Suezkanal, die Passage musste gesichert sein, dann war man im Indischen Ozean, dann war man ja praktisch da. Und links des Suezkanals liegt Ägypten, das war schon britische Halbkolonie, also hatten die ein erhebliches Interesse daran, dass auch das Land östlich des Suezkanals, dass die ihnen da nicht irgendwie in die Quere kommen. Und das war natürlich, und jetzt war das Problem, es war der Erste Weltkrieg und der amerikanische Präsident ist da ja eingestiegen unter dem Motto Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Der 14-Punkte-Plan.
Präsident Wilson.
Ja.
Ja, und jetzt erklären Sie mal Präsident Wilson, dass Sie noch eine neue Kolonie haben wollen, da hinten. Und dann war das doch ein genialer Schachzug zu sagen, wir erfüllen einen Menschheitstraum von Jahrtausendrang. Wir geben dem jüdischen Volk jetzt seine Heimstätte. War eine gute Idee. Und so hat der Völkerbund dann eben nach dem Ersten Weltkrieg den Briten das Mandat gegeben, dass sie, das war ja dann britisches Mandatsgebiet, Völkerbundsmandatsgebiet Palästina, eben im Gefolge der Balfour-Erklärung und des entsprechenden Beschlusses des Völkerbunds und dem Sieg über das Osmanische Reich, dass die das dann ab 1922 offiziell gehabt haben, das ganze Land Palästina.
Man schlug so mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie haben gerade von Frankreich als Konkurrenten gesprochen, aber Frankreich und England waren sich dann wieder einig, wenn es darum ging, das aufstrebende Deutsche Reich einzudämmen.
Außerdem hatten die sich ja das Osmanische Reich durch die inzwischen bekannte Sykes-Picot-Erklärung 1916 ja schon aufgeteilt.
Veröffentlicht damals in der Pravda, so kam es raus, ne?
Tatsächlich.
Ich glaube, ja, so war das, dass das veröffentlicht, das sollte ja geheim bleiben. Also wir haben auf der einen Seite eben die Balfour-Erklärung, wir haben auf der anderen Seite eben das Sykes-Picot-Abkommen, wo man einfach das Land mit dem Lineal, die ganzen Länder, Irak fängt wo an und so, das, also dieses klassische westlich-koloniale Denken. Und man hat natürlich auch gesehen, dass die Deutschen damals etwas gebaut haben, was man heute noch bewundern kann, auch eine fantastische Leistung, sagen die Bagdadbahn.
Ja.
So, da sind wir bei Mackinder, da sind wir bei der Herzland-Theorie, da sind wir später bei Brzezinski, es geht eben um Eurasien, es geht auch um die Bodenschätze. Wenn man sich die Bagdadbahn anschaut, da haben ja die Erbauer sich rechts und links der Schienen 10 Kilometer das Recht festgeschrieben, dort ausbeuten zu können. Die Schienen führen rüber Mossul. Also man sieht eben, das war ja auch schon ein Erdölkrieg, der da stattgefunden hat.
Das ja, alles ach so, und Großbritannien machte sich deswegen ja auch Sorgen, habe ich gelesen, ja, dass eben die Deutschen dann auch Marine an den Indischen Ozean über die Bagdadbahn bringen könnten und ihr Monopol damit Indien in Gefahr bringen würden.
Das alles beschreiben Sie in Ihrem Buch und da sieht man natürlich, dass das, was wir heute an israelischer Geschichte sehen, also später mit der Staatsgründung 48, das ist natürlich alles nicht selbstlos geschehen für den Europäern, sondern man hat gesagt, also wir brauchen da einen Fuß in der Tür und deswegen unterstützen wir die. Also von Selbstlosigkeit und was es alles an Antisemitismus viele Jahre lang gegeben hat, das war nicht der Impact, sondern der Impact war, wie können wir dort einen Staat schaffen, der im weitesten Sinne auch von uns abhängig ist militärisch, der uns was schuldig ist, sodass wir einen Fuß in der Tür haben. Ich möchte auch
ein Punkt war ja auch eben Abwehr von Flüchtlingen, gerade mit dem Namen Balfour verbunden. Das sind ja aus dem Zarenreich lebten um 1900 lebten etwa 7 Millionen Juden, die immer noch nicht gleichberechtigt waren und die andererseits auch viele von ihnen in revolutionären Aktivitäten gegen das Zarenreich verstrickt waren. Das Zarenreich wollte die einfach loswerden. Und dann gab es auch immer mal wieder Pogrome. Und es gab halt große Flüchtlingswellen. Das ganze US-amerikanische Judentum ist ja um 1900 entstanden durch Auswanderer, also primär durch Auswanderer aus dem Zarenreich. Mhm. Die gingen natürlich erst in näher gelegene Länder, wie zum Beispiel Deutschland, was eine direkte Grenze ja zum Zarenreich hatte, das Habsburgerreich, aber auch gerne mit dem Schiff nach Großbritannien. Mhm. Und dann waren da etwa 100.000 Juden, glaube ich, eingewandert. Und dann gründete sich 1902 oder so eine eine Art Pegida in Großbritannien.
England, den Engländern.
Ja, ja. Und die, also die massiv protestierten gegen diese Einwanderer. Und dann hat die britische Regierung ja einen Einwanderungsstopp erlassen 1903, sodass das war zu. Eigentlich letztlich war das einzige Land, das gesagt hat, jawohl, kommt her, waren die USA. Und die haben ja 1925, also eigentlich das endete zum Ersten Weltkrieg und wurde dann auch in Gesetzesform gegossen in den 20er Jahren, dass Einwanderung aus osteuropäischen Ländern praktisch vorbei war.
Da gab es auch einen Grund dafür.
Die Weltwirtschaftskrise zum Beispiel.
Und wer kommt denn da? Das sind ja sehr viele intellektuelle Denker mit jüdischem Hintergrund gewesen, die auch sehr viel revolutionelles Potenzial hatten. So dachte man eben auch, das ist eine unamerikanische Einwanderung. Das führt ja später zu McCarthy. Also wer auch in, Sie schreiben es in Ihrem Buch.
Ja, das stimmt schon auch, ja.
Wer da an den revolutionären Tätigkeiten dabei war, da waren also verhältnismäßig viele Juden, Intellektuelle dabei. Und da hat man gesagt, das fand ich so interessant. Auch später Churchill spricht davon, die wollen wir hier eigentlich nicht haben. Deswegen, wenn die sich jetzt, also es gibt eben dieses bolschewistische Judentum, wie er das selber schreibt. Und wenn wir jetzt denen eine andere Ideologie anbieten können oder die sich selbst anbieten, wie den Zionismus, sollten wir auf dieses Pferd setzen.
Ja. Das Ganze erinnerte mich, das war mir alles neu, mir hat es unglaublichen Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben und darüber zu recherchieren, weil das kannte ich alles selber nicht. Und es erinnerte mich sehr an heutige Zeiten, an die heutige Flüchtlingskrise, wo ja muslimische Flüchtlinge aus dem Nahen Osten gekommen sind, die genauso mit einer politischen in der Meinung derjenigen, die gegen sie sind, mit einer politischen Richtung assoziiert sind, nicht mehr mit dem Bolschewismus wie die Juden damals, sondern jetzt sind es eben die Fundamentalisten und die Terroristen. Mhm. Und das ist ja islamisch. Ja, und genau so muss man sich das vorstellen vor 100 Jahren mit der jüdischen Einwanderung aus dem Zarenreich. Was kommen da für Leute? Sie gerade gesagt haben.
Was denken die?
Ja, wollen die von Gott, Kaiser und Vaterland halten die ja schon mal gar nichts.
Sozialisten, und Kommunisten, was sich immer da auch anbahnt.
Waren ja auch viele führende Leute da in Russland und in anderen Ländern, waren ja Juden.
Nochmal
in der sozialistischen Bewegung.
Nochmal zu dem Set damals. Neu kam ja damals auf, und das war nicht das Dilemma, dann auch später für die Juden, dass sich Nationalstaaten bildeten. Das war das, was wir heute haben, war ja damals nicht so selbstverständlich. Es gab Nationalstaaten. Rumänien wurde Nationalstaat. Serbien. Und da, in dem Moment hatten die Juden natürlich das Problem, dass sie auf der ganzen Welt verteilt waren und eben immer letztendlich auch in diesen Gesellschaften eine Parallelgesellschaft waren. Ja, auch immer mit diesem Sündenbock-Ding. Also wenn jemand schuld war, war es am Ende eben die ohne Land. Und so war das auch ein Antrieb für die Zionisten, sagen also, wir brauchen einen eigenen Staat, ein eigenes Land, damit wir uns irgendwo zurückziehen können und sicher sind, nach all dem, was tausende Jahre vorher gelaufen ist. Haben Sie dafür eigentlich Verständnis?
Ja, so war es ja nicht, finde ich. Und wenn ich, das ist ja kein allgemeines Problem, sondern die meisten Juden haben ja wunderbar in ihren Ländern gelebt. Beispielsweise die Juden in den arabischen Ländern, die waren niemals im Mittelalter, niemals, kann man nicht sagen, sie haben lange nicht den Ärger gehabt, den Juden im christlichen Abendland hatten. Pogrome gab es so gut wie nicht unter islamischer Herrschaft. Waren natürlich nicht gleichberechtigt. Also, was heißt natürlich? Leider. Mhm. Ja, aber ich finde, das wischt so über die konkrete Geschichte ein bisschen weg, wenn man sagt, das ist ein allgemeines Problem seit Tausenden von Jahren gewesen. Es ging um die Juden im Zarenreich. Da saß die Mehrheit der Juden auf der Welt im etwa drei Viertel. Und wir haben ja Zeit, ich kann ja eigentlich mal ausholen.
Ja, holen Sie ruhig aus.
Ein Schlüsselerlebnis war, das Buch von Solzhenitsyn zu lesen, 200 Jahre zusammen, heißt das.
Und ist nicht so bekannt hier, ne?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe da meine russischen Gemeindemitglieder aus Lübeck, von denen kennen das viele. Also russische Juden kennen das. Und das ist ja auch so auch auf Deutsch übersetzt, aber antiquarisch nur ziemlich teuer zu kriegen, im Gegensatz zu Solzhenitsyns Bestsellern wie der Krebsstation oder Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch. Das kriegen sie für 1 Euro bei eBay. Und das ist erheblich teurer. Aber ist auf Deutsch erschienen, heißt 200 Jahre zusammen und beschreibt die Geschichte der Russen und der Juden. Jetzt fragt man sich ja als erstes, wieso denn 200 Jahre? Was war denn vorher? Sind die Juden alle vor 200 Jahren nach dahin eingewandert ins Zarenreich? Nee, die waren schon immer da, oder jedenfalls schon hunderte von Jahren, aber die sind 1795 ins Zarenreich dadurch gekommen, dass, wie man im Geschichtsunterricht lernt, Polen geteilt worden ist. Ja, und 1795 hat Katharina die Große, hier aus Schleswig-Holstein stammend, Gottorf, von Holstein-Gottorf, so heißt es, oder? Unter der ist eben der restliche Teil Polens an das Zarenreich gefallen, in dem die meisten Juden lebten. Jetzt kann man noch fragen, wie kamen die eigentlich dahin? Warum leben denn die Juden in Polen und Litauen und nicht da hinten in Palästina, wo sie doch hingehören, in Anführungszeichen? Weil Polen, Litauen das Land war, das fortschrittlichste und liberalste Land war im Mittelalter und Juden hergerufen hat. Genauso wie Friedrich der Große hier die Franzosen nach Berlin geholt hat. So haben verschiedene polnische Herrscher im frühen Mittelalter die Juden nach Polen und Litauen gerufen, um da die Wirtschaft aufzubauen, Handel zu treiben. Und dann bildeten die da völlig autonome Gemeinden. Das war das Judentum. Das ist das entscheidende Judentum. Nicht überall zerstreut auf der Welt, sondern da spielte die Musik. Ja. Und dann sind auch Juden aus Padua sind dann da ins litauische Brest zum Studieren gefahren, weil das war
der Hotspot. Ja.
Und der ging dann eben ins Zarenreich über. Die waren ja völlig autonom und sind im Mittelalter stecken geblieben. Also sind dann verkrustet offensichtlich, ja, lebten in ihren, das wirtschaftlich war das Ganze niedergegangen und dann lebten die in ihren Gemeinden, hatten ihre Autonomie, das religiöse Gesetz galt. Also wer am Schabbat gearbeitet hat oder sonst was gegen die Tora getan hat, der kam unter Umständen nicht mit dem Leben davon, geheiratet wurde mit 15 und dann halt Kinder produziert. Also diese jüdische Gesellschaft war dringend reformbedürftig.
Eine sehr geschlossene, sehr orthodoxe, mittelalterlich orientierte Gesellschaft.
Ja, und die kam dann eben 1795 ins Zarenreich. Und die waren natürlich jetzt, die hatten ihre christlich-orthodoxe Tradition, waren nicht besonders judenfreundlich, aber andererseits wollten die schon diese Leute in die Moderne bringen. Und das führte dann zu ewigen Konflikten, zu Restriktionen. Die Juden, die ausbrachen aus der Enge ihrer Herkunft, die mussten sich dann die Köpfe blutig stoßen an den Restriktionen, den gesetzlichen. Man durfte nicht überall wohnen als Jude, man durfte auch nicht, musste zum Militär, man musste Jahrzehnte, wenn man dann gezogen wurde, man konnte nicht alles studieren, was man wollte. Gleichberechtigt waren, und Russland war ja sowieso ein Feudalstaat, wo es keine Gleichberechtigung gab. Und das ganze System implodierte dann oder explodierte, als 1880 der liberale, reformfreudige Zar Alexander II. Von linken Attentätern ermordet wurde. Da begannen Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung und das ist so gewesen wie Rostock und Hoyerswerda. Die russische Regierung hat sich schon bemüht, die Pogrome zu unterbinden. Es gab auch Gerichtsverfahren dann gegen Aufrührer und mit Urteilen. Aber die Regierung hat offiziell gesagt, so wie damals bei uns gesagt wurde, ja, das wollen wir natürlich nicht, aber der Zorn über die Asylantenschwemme, der ist schon irgendwie berechtigt und wir verschaffen jetzt das Asylgesetz ab. So war es ja. Anfang der 1990er. Genauso damals im Zarenreich. Die gesagt, nee, so geht das natürlich nicht. Ja, also Pogrome wollen wir nicht. Aber der Zorn über die wirtschaftliche Tätigkeit der Juden, der ist schon berechtigt. Und dann wurden eben Reformversprechen zurückgenommen unter dem neuen Zaren und den Juden eine Perspektive genommen, im Zarenreich gleichberechtigte Bürger zu werden. Da begann 1880, hat eigentlich alles begonnen. 1881 war das Attentat. Da bildete sich dann jüdische Emanzipationsbewegungen, als erstes der Zionismus, eben die Idee, dass man ein eigenes Land haben müsste, um wirklich gleichberechtigt zu sein, aus eben der tiefen Enttäuschung darüber, dass das hier so mit der Gleichberechtigung in diesem Land nicht klappen will. Ein paar Jahre später bildete sich dann als ganz wichtige Organisation Alternative zum Zionismus der Bund,
genau.
Allgemeiner Jüdischer Arbeiterbund.
Sehr aggressiv auch, ne? Militant geradezu?
Ja, das Erste, was die gemacht haben, ist ihren reichen jüdischen Mitbürgern die Scheiben einzuschlagen. Und an Yom Kippur in die Wilnaer Hauptsynagoge sind sie wohl gegangen. Yom Kippur ist ja ein ganz ernster Feiertag. Man muss fasten und für Vergebung seiner Sünden beten. Und da sind dann so eine Bundgruppe da rein, haben Bier getrunken, was man natürlich nicht darf, gejohlt und den Gottesdienst gestört. Aber ein paar Jahre später bildeten die dann eine jüdische Selbstverteidigungsorganisation und kamen dann in Kämpfe mit dem Zarenreich, waren auch führend daran beteiligt, dass die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands gegründet wurde. Sodass Russland die alle gern loswerden wollte.
Ja, das waren Aufrührer mit frischen neuen Ideen, die den Staat, wie er bestand, nicht mehr länger haben wollten.
Und der normale kleine Jude, der was werden wollte, der war da halt irgendwie dann dazwischen und sagte, ich will hier raus. Ja, und dann und so begann diese Auswanderungswelle. Ja, jetzt haben wir uns aber irgendwo verloren.
Nein, Richtung England, dass da eben über die Balfour-Erklärung dann sagt, so werden wir sie los.
Aber und das waren eben die Leute, für die die Balfour-Erklärung geschrieben wurde.
Mhm, genau. Aber weil Sie gerade von den Anfängen des Zionismus dann gesprochen haben. Es waren, als die Idee aufkam, war übrigens Herzl nicht der Erste, könnte auch doch mal kommen, da gab es schon Vorgänger, waren jetzt nicht auch damals nicht alle davon begeistert. Wer waren denn eigentlich die Vorgänger? Weil wir ja natürlich eben den Judenstaat von Herzl gelesen haben, Sie haben ihn auch gelesen, der zum Teil abstrus, natürlich auch ein Wirr ist. Ich erinnere mich an ein Zitat von Ihnen, Zweig sagt, es ist ein Narr, was sollen wir denn in Palästina, wir leben hier ganz gut, was will denn der, macht er sich jetzt zum König?
Ein Beispiel ist ja, Herzl sinniert da über die neue Flagge, die dieser Staat haben sollte und es soll ein 7 goldene Sterne auf weißem Grund sein. Ja, und wenn wir jetzt, Sie haben es ja jetzt gelesen, Sie kennen die Pointe, aber wenn man irgendjemand fragt, wieso 7 goldene Sterne, dann kommen wir alle auf alles Mögliche, alles falsch. Der Grund bei Herzl ist, weil das soll stehen für die 7 Stunden des Arbeitstages.
Ja.
Also der hatte, das wurde alles zusammengerührt und der hatte seine Begabung, aber ein systematischer Denker war er offensichtlich nicht. 1881 ist das erste zionistische Buch geschrieben worden von Leon Pinsker, einem Arzt aus Odessa im Zarenreich, 60 Jahre wohl damals etwa alt gewesen, auf Deutsch, der Sprache, in der viele russische Juden im Zarenreich eben ihre Aufklärung genossen haben.
War ein Jiddisch, ne? Ein jüdisches Deutsch, das Ihr Vater auch gesprochen hat?
Nein, das Buch war auf Deutsch geschrieben. Und Deutsch, Goethe, Schiller,
solches Deutsch.
Lessing, die eben die Aufklärung, die wurde von den Juden im Zarenreich aufgesogen. Später kam auch eine Welle der russischen Aufklärung, dass sie eben auch ihre Muttersprache Jiddisch zugunsten des Russisch aufgegeben haben. Aber so diese ältere Generation, damals für die war Deutsch die Kultur. Ja, die waren der deutschen Kultur affin. War ihnen vielen natürlich leichter, weil Jiddisch dem Deutschen verwandt ist. Darüber streiten sich die Linguisten, wie es zu dem Jiddisch eigentlich gekommen ist.
Aber das waren die ersten, der erste Stoß.
Pinsker schrieb das Buch Autoemanzipation. Ein Mahnruf eines russischen Juden an seine Stammesgenossen. So heißt das Buch im Untertitel.
Ja.
Das ist nicht sehr populär geworden und vielleicht fand man schon damals, Ende des 19. Jahrhunderts, diesen Titel ein bisschen komisch. Aber Pinsker scheint ein kluger Mann gewesen zu sein und die haben dann im Zarenreich, soweit das möglich war unter der Repression, eben Zirkel gebildet und sich angefangen zu organisieren. Das bedeutete dann Geld ins Osmanische Reich, da ins Gebiet des heutigen Israel zu transferieren und da erste Siedlungen aufzubauen.
Und auch
wenig Erfolg, muss man
auch
sagen.
Ja, und aber auch Hebräisch wieder zu revitalisieren. Das war so ein bisschen wie Latein, eigentlich eine tote Sprache. Das heißt, hör zu, wir müssen da ein nationales Gefühl entwickeln. Und das ist ein längeres Projekt. Deswegen sollten wir anfangen, diese Sprache wieder im Täglichen einzusetzen.
Ja. Entstand auch, also ab 1880 ging das eigentlich alles los. Eliezer ben Yehuda hieß der Mann, der dann eben auch nach Israel, ins Osmanische Reich, nach Jerusalem ausgewandert ist und der eigentlich der Vater der hebräischen Sprache ist, der sich lauter neue Wörter ausgedacht hat, die man halt brauchte. Zeitgleich praktisch mit einem anderen Juden aus Warschau, Ludwig Zamenhof, der ja das Esperanto um diese Zeit erfunden hat. Mhm. Und es ja auch ein bisschen eine verrückte Idee ist. Und genauso verrückt war es eigentlich, Hebräisch zu revitalisieren. Und da waren halt die Zeitumstände dann so, dass das was geworden ist. Mhm.
Da möchte ich nochmal auch auf die starke Handelstätigkeit der Juden der Zeit kommen. Das hatte schon seine Gründe. Man war ja in vielen Gesellschaften doch auch eine Parallelgesellschaft, sprach diese Sprache, und weil man sie auch schreiben musste, zumindest die Männer, um eben Tora und so zu folgen. Mhm. Das ist ja eigentlich schon, und Sie haben von gesagt, sogar eine Geheimsprache. Das heißt, wenn man Handel betrieb und auf andere Juden traf, dann spielte es keine Rolle, wo man die traf, also im arabischen Sprachraum, im griechischen Sprachraum, wo immer. Darauf, das war eine Basis, eine Geschäftssprache, auf die man sich verlassen konnte. Das erklärt eben auch sehr viel. Dass man, ja, das war eigentlich gleich eine internationale Sprache, deswegen war es stark. Aber das gab ja sehr viele Berufsverbote und der Handel blieb am Ende eben übrig. Und von daher erklärt das, warum die Juden damals eben auch heute sehr stark darin sind. Man hat ihnen das nur übrig gelassen. Was man später sagt, die haben den Handel sich unter die Nagel gerissen. Es gab immer diese beiden Geschichten. Also jemand irgendwo hindrängen und dann nimmt man was an. Da waren die Juden darin sehr erfolgreich, da war es auch wieder nicht recht. Also das ist ja, also da haben sie auch, das hat dann auch zu Neid geführt, ja, aber ja nicht nur bei den Juden, aber da eben auch. Also das lese ich im Buch ja auch, dass egal was man macht als Jude, wenn man das dann besonders gut kann, dann fällt das wieder dumm auf.
Wenn Sie es sagen.
Ja. Also ich kann das, da kann ich mich damit schon identifizieren, sagen, ich, viele Dinge darf ich nicht, und wenn ich die ich dann darf, gut mache, was bleibt mir übrig, dann ist auch wieder nicht recht. Also das ist, muss man ja als Grundstimmung auch verstehen, um zu sagen, ja, warum
gab es lange in Polen, Litauen, im Mittelalter nicht, und im Zarenreich wurde das immer mehr dann wieder so. Ja.
Trotzdem mal zurück zum Zionismus.
Oder in Deutschland dann ja auch, also wobei, also der deutsche Antisemitismus ist ja genauso eine Folge dieser Krise im Zarenreich, weil ja lauter Juden aus dem Zarenreich dann natürlich auch erstmal nach Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts eingewandert sind. In dem Moment stieg hier ja der Antisemitismus an oder wurde hier ja erfunden, ja, das Wort Antisemitismus in Deutschland.
Kann man sich das so vorstellen, wie wenn wir jetzt immer mehr Flüchtlinge aus arabischen Ländern bekommen, dass dann eben hier man Probleme mit den Moslems hat, weil man denkt, oh, wer kommt denn da alles noch? Ist das so ähnlich?
Völlig parallel. Ich finde, zumindest mit dieser Schablone kann man die Zeit von damals sich sehr gegenwärtig machen.
Was glauben Sie, wie würde Deutschland reagieren, wenn die Vereinigten Staaten sagen, es gibt eine neue Heimstatt für Syrien, das ist Deutschland. Ostdeutschland, da habe ich jetzt mal. Die ehemalige DDR ist jetzt für die Syrer bestimmt, die alle ausreisen. Die Amerikaner haben das Land verschenkt.
Ja, so ist es ja den Arabern gegangen, die da in Palästina gelebt haben. Genauso, ja. Die, dadurch, dass Großbritannien mit der Balfour-Erklärung gesagt hat, das wird jetzt die jüdische Heimstätte, haben die sich natürlich von Anfang an gegen die jüdische Einwanderung gewehrt. Mit Recht. Also von ihnen aus gesehen. Mit dem allergrößten Recht.
Mhm. Auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, dass diejenigen, die sich für den Zionismus stark gemacht haben, gesagt haben, wir werden überall auf der Welt mehr oder weniger und auch in Abständen immer wieder verfolgt. Wir können uns nur in Sicherheit bringen, wenn wir einen eigenen Staat bekommen. Dass das Palästina werden würde, stand ja gar nicht so fest. Es war ja auch Uganda oder Argentinien mal im Angebot.
Ja.
Muss man ja mal dazu sagen.
Ja.
Aber man hat sich dann eben auf dieses Land geeinigt, weil man sagt, da gibt es vielleicht auch die Orthodoxen, um sie dafür zu begeistern. Lassen Sie uns genau an den Punkt kommen. Der Zionismus hatte eine Faszination, auf der anderen Seite in den eigenen Gemeinden, auch bei den Orthodoxen, haben die das abgelehnt. Warum haben die den Zionismus denn eigentlich abgelehnt? Warum haben Orthodoxe gesagt, damit wollen wir nichts zu tun haben, hat sich ja regelrecht bekämpft?
Ja, also der größte Teil der Orthodoxie hat das vehement abgelehnt, weil das neumodisches Zeugs ist. Ja. Und Gott hat uns das jüdische Volk hierhin gesetzt, er hat uns in das Exil getan. Und nur sein Messias wird uns hier erlösen können. Das ist schon natürlich ziemlich religiös, obskurantistisch argumentiert. Und um Gottes Willen, wir dürfen nichts hier auf der Welt tun, um unsere Situation zu verändern. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Stückchen Wahrheit dran, indem sie gesagt haben, das ist ein spirituelles, religiöses Problem, das kann man nicht mit weltlichen Mitteln angehen. Und darunter leidet ja dieses Projekt Israel, dass das immer mehr in religiöses Fanatismus umschlägt. Ein Projekt, das am Anfang ja antireligiös war, modernistisch war, gesagt haben, so, ihr könnt uns mal, wir nehmen jetzt unser Schicksal in die eigene Hand, wir machen mal was hier und suchen uns ein eigenes Vaterland, egal was euer Gott dazu sagt. Ja. Und dass immer mehr jetzt heute damit verschmilzt und gesagt wird, Gott hat uns hierher gestellt, das ist Gottes Wunsch, dass wir hier leben, und das alles auf israelischer Seite eben religiös aufgeladen wird.
Das finde ich interessant, was Sie hier jetzt gerade beschrieben haben. Man kommt erst und will eigentlich einen Gegenpol zu dem sehr oldschooligen orthodoxen Judentum haben, indem man einfach sagt, so wie der Kommunismus oder der Marxismus eine Antwort ist, wie Opium, Religion ist Opium für das Volk, der moderne Mensch braucht das alles nicht. So kommt der Zionismus, der sich dann auf dem Weg nach Israel immer mehr dreht und heute eben mit jüdisches Heim extrem religiös fundamentalistisch ist.
Das Verrückte ist, dass es gab schon damals, Ende des 19. Jahrhunderts, Leute, die gesagt haben, jetzt streitet euch doch nicht so, ja, müssen doch irgendwie hier zusammen aus dieser Misere kommen. Also Orthodoxe, die dem Zionismus offen gegenüberstanden und sagen, na, vielleicht ist das doch der Anfang der Erlösung und wir müssen halt doch vielleicht was selber dafür tun. Also Leute, die versucht haben zu vermitteln und irgendwie eine moderat wirkten in ihrem ganzen Auftreten. Ich selber war als Jugendlicher auch, das sind die Nationalreligiösen eben, ja. Ich war auch in der nationalreligiösen Jugendgruppe, viel anders gab es ja auch nicht, da von der Münchner jüdischen Gemeinde, und sind wir ein paar Mal auch in Ferien mit denen gefahren. War sehr nett immer. Mhm. dass diese Ideologie heute der Kern der faschistischen Siedlerideologie geworden ist. Ja, Gott hat uns dieses Land gegeben und jetzt sind wir hier da und jetzt wollen wir das ganze Land haben und das ist die Erlösung. Ja, wer wohnt hier? Wohnt hier jemand? Ja, und so irgendwie, was sind das denn für Leute? Die brauchen wir nicht. Mhm. Und das ist bestürzend.
Das ist insofern auch absurd, weil Sie schreiben es im Buch auch, dass der jüdische Glaube letztendlich auch der Erfinder des Mitmenschen ist. Ja, also, so, dass du jeden Menschen so behandeln sollst, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest, ganz gleich, ob er ein Jude oder ein Nicht-Jude ist. Das passiert ja im Moment bei diesen radikalen Siedlern nicht, sondern da werden nur die eigenen gleich behandelt. Alle anderen sind ja eher so Untermenschen, ne? Also nicht gleichen Ranges.
Also ob der Mitmensch jetzt wirklich eine Erfindung, also die Erfindung, nein, oder die
aber
alleinige,
ist ein
ob der Mitmensch die alleinige Erfindung des Judentums ist, das...
Aber es ist ein wesentlicher Part. Es ist jetzt nicht so, dass man danach suchen müsste.
Ja. Nein, ich meine, es gibt auch andere Religionen, die...
Genau, aber wenn man Leo Beck und so liest, dann war das jetzt den nicht...
Aber das Selbstbild des Judentums war es genau. Ja. Und so haben sich Juden, das deutsche Judentum zumindest ganz klar, so definiert, dass das Entscheidende am Judentum ist. Mhm. Und das ist untergegangen. Mhm.
Herr Verleger, nochmal zurück zum Zionismus, warum der, als er entstand, dann auch zum Problem wurde für Juden, weil dann gab es ja eine Ausrede, wenn man jemanden loswerden wollte, nämlich den Juden. Was war jetzt denn jetzt die Ausrede? Warum hatten die denn Probleme, die irgendwo sich eingerichtet hatten mit dem Zionismus?
Der vorhin mal erwähnte Lord Montagu, das war für ihn das wichtigste Argument, also das jüdische Mitglied damals im britischen Kabinett zu Balfours Zeiten. Er hat gesagt, sobald diese Erklärung angenommen ist, wird es heißen, was machst denn du noch hier? Dein Heimatland ist doch da hinten. Ja, und das in seiner Argumentation, er hat gesagt, diese Erklärung, die Balfour-Erklärung, ist antisemitisch. Die britische Regierung handelt antisemitisch, wenn sie erklärt, das Heimatland der Juden ist nicht mehr Großbritannien zum Beispiel, sondern nur noch Palästina, mhm. Israel. Er fand das eine Bedrohung für seine eigene Lage.
Und das betraf dann auch alle anderen, weil plötzlich wurden alle Juden in anderen Ländern plötzlich zu Fremdkörpern, weil jeder, was macht ihr denn eigentlich hier? Das hat er ja gesehen, was passieren könnte.
Also jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass Adolf Hitler, der 16 Jahre nach der Balfour-Erklärung an die Macht gekommen ist, dass Hitlers Behandlung der Juden anders gelaufen wäre, wenn es Palästina durch die Balfour-Deklaration nicht gegeben hätte und der nicht auch hätte sagen können, haut doch ab da hinten nach Palästina.
Glaube ich nicht.
Ich stelle diese Frage ja auch im Buch und ich verneine sie, ja, weil klar, die Zionisten waren noch die Leute, die den Nazis am verwandtesten gedacht haben, mit denen sie auch ja verhandelt haben.
Havara Abkommen.
Weil sie auch eine schöne Geschichte, ja. Aber weil sie, können wir noch mal was dazu sagen, weil sie ja in Anfang der 30er Jahre, Mitte der 30er Jahre ähnliche Ziele hatten. Die Deutschen wollten die Juden rauskriegen aus Deutschland und die
Zionisten auch.
Wollten das eigentlich auch. Mhm. Insofern gab es eine Interessenüberschneidung. Es durften ja auch Vorbereitungslager für Landwirtschaft und berufliche Erziehung für die Tätigkeit dann in Palästina, sogenannte Hachschara, also wie sagt man auf Deutsch, Fähigmachung, ja. Das Wort Koscher steckt drin, ja, geeignet machen, Lager, die Leute halt Instandsetzungslager, könnte man sagen, ne, indem man es lernt und eben dann mit dem Beruf dann nach Palästina gehen kann. Die durften ja unter Duldung der Nazis hier in Deutschland sein. Mhm. Das schlug ja aber irgendwann um,
ja.
Als dann eben klar wurde, die Juden gar nicht dahin wollen. Mhm. Und Hitler ist dann ja Dinge getan, die nichts mehr mit dem Zionismus gemein haben und die wahrscheinlich ohne Balfour-Deklaration ganz genauso gelaufen
sind. Ja, sein Hass vor allem auf den jüdischen Bolschewismus, wie er sich ausdrückte,
ja
und damit gegen auch eine andere Art, wie Kapital verteilt wird, das muss man ja auch dazu, das hat er damit zu tun. Das war ja, glaube ich, auch einer der starken Motive, in denen er auch unterstützt wurde von Menschen, die gesagt haben, ja, Kapital muss sich zentralisieren. Das muss man auch dazu sagen. Es gab ja auch welche, die Adolf Hitler unterstützt haben. Viele Amerikaner haben ja Adolf Hitler auch unterstützt.
Ja.
Weil ich sage, okay, Zarenreich zerschlagen, Aneignung, Oligarchenherrschaft. Aber ich möchte noch genau an diesen Punkt kommen. Der Unterschied war schon, die Zionisten wollten die Juden aus Europa und der ganzen Welt nach Palästina bringen, um ihre Idee, ihren Traum, ihr synthetisches Staatsgebilde entstehen zu lassen. Und die Nazis wollten die Juden dann doch eher vernichten. Man muss aber eben auch sagen, dass es in der Zeit, als der Mein Kampf ein Bestseller war, das war jetzt ja kein geheimes Buch, das bekam ich ja zur Hochzeit sogar mit, das hatten also viele gelesen,
klar,
dass viele Länder dann nicht gesagt haben, okay, denen geht es an den Kragen im wahrsten Sinne des Wortes, wir nehmen die auf. Es gab nicht so viele Möglichkeiten für Juden auszureisen. Also, dass man sie millionenfach hätte aufgenommen, das ist eben auch nicht der Fall. Von daher trägt die Weltgemeinschaft natürlich auch eine Schuld nach dem Motto, ihr habt doch gesehen, was sich anbahnt.
Ja, es gab ja eine offizielle Konferenz in Evian, wann war die? 1938, also vor der Kristallnacht. In der es darum ging, ob die deutschen Juden nicht irgendwie dort in verschiedenen Ländern eine Heimstatt finden würden. Und die haben ja alle dicht gemacht, bis auf ein paar exotische Staaten, die dann ja auch jüdische Einwanderung bekamen, wie Shanghai bekam ja eine deutsche jüdische Kolonie und Dominikanische Republik, ja, glaube ich.
Aber es ist nicht so, dass eben die alle Welt, die mit offenem Arm aufgenommen hat, kommt zu uns. So war das eben nicht. Ja,
ja. Und diese Erfahrung wird auch eben heute hochgehalten noch, dass ein eigenes Land die Rettung sei vor solchen Beherdungen.
Also für mich schon verständlich, auch das Argument, ihr habt gesehen, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, auf die Mitmenschlichkeit der anderen. Das ist schon ein Argument, was zieht, muss man dazu sagen. Auch wenn man den Zionismus wie ablehnt, aber das ist etwas, das kann man, muss man zugeben, so war das. Nochmal zum Havarer Abkommen, das haben Sie vorhin erzählt, das wissen viele gar nicht. Deutschland wollte sie loswerden und gleichzeitig profitieren. Da kamen die Zionisten den Nazis entgegen. Was war dieses Havarer Abkommen?
Also das Havarer Abkommen ist ein Abkommen, das die Nazis mit der zionistischen Führung in Palästina geschlossen haben. Zum beiderseitigen Vorteil.
Zwangsumtausch.
Es war nämlich so, dass 16 Jahre damals nach der Balfour-Deklaration, 11 Jahre nach Errichtung des britischen Mandats zum Zweck der jüdischen Heimstätte, die arabische Bewohner Palästinas sich so massiv gewehrt haben, dass die Briten halt die Einwanderung, die jüdische Einwanderung massiv gedrosselt haben und gesagt haben, einwandern darf hier nur noch der, der genügend Geld hat. Und eine erhebliche Einwanderungssteuer, glaube ich, verlangt.
Nee, nicht 25% haben die Deutschen.
Man musste Kapital mitbringen, glaube ich. Das war der Punkt. Ja. Deutschland wiederum hatte eine Kapitalfluchtsteuer von vor Hitler, also aus Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Das besagte, dass Menschen, die aus Deutschland auswandern, 25% ihres Kapitals als Steuer abzugeben haben. Sodass ein wohlhabender deutscher Jude, der sagte, ich will die Nazis, das wird mir hier zu brenzlig, ich gehe nach Palästina, die Hälfte seines Vermögens verloren hätte. Mhm. Die irgendwie ein Viertel hier als Reichsfluchtsteuer und das nächste Viertel da in den Briten da als Einwanderungssteuer praktisch geben musste. Und so wurde ein Transferabkommen geschlossen, dass die Reichsfluchtsteuer bezahlt werden konnte, indem der Auswanderungswillige hier deutsche Waren kauft, die nach Palästina exportiert werden und ihm dort wieder von Importeuren erstattet werden, dadurch er auch das nötige Kapital hat. Und am Ende hat Deutschland einen massiven Warenexport nach Palästina dadurch, durch die Auswanderer. Und Großbritannien ist es auch zufrieden. Und die palästinensische Wirtschaft, also die jüdische Wirtschaft im Mandatsgebiet Palästina, wurde angekurbelt. Sie haben alle davon profitiert.
Nazis bauen Palästina auf.
Könnte man sagen. Abgeschlossen hat von jüdischer Seite das Abkommen Chaim Alosorov, ein Mensch, der in der Ukraine geboren ist, in Berlin zur Schule gegangen ist, hier auch sein Wirtschaft studiert hat, seinen Doktor gemacht hat, dann ausgewandert ist und zusammen mit Ben-Gurion die sozialistische, zionistische Bewegung da anführte. Und er war der Vorsitzende der Jewish Agency, also der jüdischen Vertretungskörperschaft in Palästina. Der Alosorov wurde, kurz nachdem er aus Berlin von den Verhandlungen zurückgekehrt war, am Strand von Tel Aviv erschossen.
Ja.
Man hat, glaube ich, nie rausgekriegt, wer es war. Natürlich nimmt man an, dass es radikalere Rechtszionisten waren, denen eben dieser Handel mit den Nazis und möglicherweise auch Alosorovs Gespräche mit arabischen Führern zwecks friedlicher Einwanderung, den ein Dorn im Auge war, muss man schon annehmen. Und jetzt gibt es natürlich in Tel Aviv die große Alosorov-Straße, aber wer das eigentlich war, ist ganz unbekannt. Mhm. Kleines Schmankerl am Rande ist eben, dass Alosorov, als er hier zur Schule ging, als Oberschüler mit Magda Friedländer befreundet war.
Ja, also der Magda Friedländer.
Das sagt ja einem noch nichts, aber sie hat dann später den Herrn Goebbels geheiratet. Also Magda Goebbels, die First Lady praktisch des Dritten Reiches, war mit Alosorov, die hatten eine kleine Jugendliebe.
Mhm. Ich möchte, weil Sie gerade Ben-Gurion zitiert haben, auch mal dazu anraten, Sie haben es sicherlich getan, mal auch dessen Tagebücher zu lesen. Lohnt sich wirklich auch. Sie schreiben es ja ganz kurz im Buch. Das Zitat ist natürlich bekannt, dass er eben auch in der Umsiedlung und letztendlich Enteignung nichts Unmoralisches sieht. Das war ihm vollkommen klar, ja. Dass die Palästinenser sich das nicht gefallen lassen würden, wie kein Volk sich das gefallen lassen würde. Da kommen jetzt Siedlerkolonialisten und sagen, das ist jetzt meins, die Bibel ist mein Mandat und ihr müsst dort weg. Und man muss natürlich sagen, dieses Israel, was natürlich dann spätestens 48, aber im Vorfeld eben mit dem Holocaust einen Startschuss bekam, die ganze Welt war empört, hat es gesehen, hat dann eben Ja gesagt und die UNO hatte letztendlich Land verschenkt, was sie nicht gehört hat. Aber im Vorfeld wurde ja auch in Israel, was es so ja noch nicht gab, durch israelische oder jüdische und zionistische Terrororganisationen ganz schön gebombt. Ja, also von Menachem Begin bis, also King David Hotel, selbst die Briten, die damals Mandat hatten, diese Menschen ja sogar mit einem Besuchbefehl Terroristen gesucht haben. Also das man, darf man nicht aus den Augen verlieren. Man ist schon damals, bevor es den Holocaust gab, sehr aggressiv gegen die palästinensische Bevölkerung vorgegangen. Und dann 48 natürlich die Nakba, von der ja auch Ilan Pape eben schreibt. Ja. Das muss man auf der anderen Seite eben auch sehen. Aber lassen Sie uns an dieser Stelle mal über etwas reden, was doch positiv ist. Wir haben heute das Gefühl, wenn wir über Israel und die Zionisten reden oder überhaupt reden, ja, die Israelis und die Palästinenser, die können nicht miteinander. Jeder gibt dem anderen die Schuld. Und wenn man heute sich stark macht für das Menschenrecht in Palästina, dann ist man sofort ein Antisemit und sagt, ja, die haben da radikale Bewegungen, die wollen das Existenzrecht absprechen und so weiter. Die positiven Dinge, die man sagen kann, ist, dass es Menschen gibt, Sie kennen ihn sehr gut, Daniel Barenboim, die sagen, wir kommen mit diesen ständigen Schuldzuweisungen nicht zusammen. Sie sind nun mal jetzt eine Schicksalsgemeinschaft, ob sie wollen oder nicht. Und sie müssen irgendwie versuchen, zusammen zu leben. Aber das geht eben nur, wenn man das fair macht. Sonst funktioniert es eben nicht. Es gibt ja das Orchester, was er ja betreibt, wo Palästinenser und Israelis zusammenspielen, der westöstliche Divan, dieses Orchester. Sie haben Barenboim kennengelernt, auch eine Laudatio gehalten, als er einen Preis bekommen hat. Was finden Sie denn daran so faszinierend? Was ist das Symbol dahinter für Sie? Außer, dass Sie zusammen Musik machen. Was ist die Abstrahlkraft für Sie?
Versöhnung ist das Thema, bei dem ich feuchte Augen bekomme, dass doch Konflikte überwunden werden können und dass am Ende Versöhnung stehen kann. Ich denke, auch dieser Konflikt im Nahen Osten, der Schlüssel, um den zu überwinden, wäre, dass die israelische Regierung als Vertretung der israelischen Juden sich bei der arabischen Bevölkerung entschuldigt und sie um Verzeihung bittet für das, was im Namen des Zionismus passiert ist. Und von da an wäre alles möglich, denke ich.
Es gibt in Ihrem Buch dieses wirklich fantastische Beispiel, was Sie erwähnen, wie eben zwei Völker durch Umstände, die sie selber nicht im Griff hatten, aufeinandertreffen. Vielleicht beschreiben Sie das, der Mann, der in einem brennenden Haus sich befindet. Das ist ein schönes Bild für dich, um es zu erklären.
Ja, das Isaac Deutscher in die Welt gesetzt, einer der vielen jüdischen Sozialisten. Der schrieb in den 60er Jahren eben dieses Gleichnis, ein Mann springt aus einem brennenden Haus aus dem Fenster, das muss er ja nun, um zu überleben, und wie er da auf die Straße dann fällt, fällt er unglücklicherweise genau auf einen Mann, der gerade vorbeigeht und bricht ihm das Bein oder den Arm. Verletzt ihn schwer. Und jetzt hat keiner von beiden kann wirklich etwas dafür. Beide sind Opfer ihrer Umstände. Und dann ist die Frage, was sie daraus machen. Ja, ob sie jetzt daraus eine ewige Feindschaft begründen, Und der eine den anderen beschimpft dafür, der andere den einen nur noch mehr unterdrückt, oder ob sie einsehen, dass sie halt jetzt vom Schicksal beide zusammengeführt worden sind und das Beste draus machen müssten. Mhm. Und das wäre natürlich immer eine Alternative für das, was da passiert im Moment.
Wo ein Willeweg ist, ist auch ein Weg. Barenboim zeigt das. Aber wir in Deutschland haben natürlich das Problem, dass die Regierung uns vorgibt, dass wir uns zu positionieren haben, und zwar gegen die Palästinenser. Wir nennen das Staatsräson. Ich frage mich dann immer als ein Deutscher, auch mit iranischen Wurzeln, aber auch mit jüdischen Wurzeln im Iran, aber auch mit französischen Wurzeln, und ich habe auch schwedische Wurzeln, aber wenn man lang genug zurückgeht, haben wir alle irgendwo Wurzeln, muss man sagen. Ich frage mich dann immer, was ich aus dem Zweiten Weltkrieg zu lernen habe, warum mir das Angela Merkel vorgibt. Also ich habe gelernt, dass ich gegen Willkür mich positionieren soll. Wenn irgendwo Menschenrechte gebrochen werden, dann soll ich dagegen aufstehen, eine Haltung haben. Ganz gleich, welchen Pass derjenige hat. Das geht genauso, wenn man Türken auf dem Schulhof zusammenschlägt oder gegen Syrer kommt. Natürlich bei Juden sowieso, aber auch homosexuelle Linke. Da soll ich sagen, einen Blick, was geht da? Und ich sage, ja, solange es andere sind, ist mir egal, bei Juden muss ich aufstehen. Wie soll ich dieses Staatsräson denn eigentlich verstehen? Soll ich jetzt wieder Partei sein? Soll ich das Gegenteil von dem machen, was ich hätte lernen sollen? Soll ich mich wieder nur auf eine Ethnie spezialisieren? Ist das Staatsräson? Kann das sein, was ich daraus lernen soll? Oder ist es pervertiert?
Also meine Antwort darauf ist, nein, das sollte nicht Staatsräson sein, sondern die Lehre aus dem Dritten Reich sollte ja wohl doch sein, dass Menschenrechte unteilbar sind. Und das ist natürlich unter Juden sehr umstritten. Es gibt die eine Seite, die im Moment in Israel das Sagen hat, die sagt, die Lehre aus dem Nazireich ist, Juden sollen nie mehr Opfer sein. Und dafür tun wir alles.
Und selbst wenn wir Täter werden.
Ja, also die jetzige stellvertretende Außenministerin, die Frau Hortovelli, die hat ja gesagt, Zionismus ist wichtiger als Menschenrechte.
Das ist auch eine Aussage.
Ja. Und die Alternative, das sind die Leute, die in den USA, im USA-amerikanischen Judentum die Mehrheit haben, die sagen, Menschenrechte sind wichtiger.
Das sagen Sie?
Ja, das sage ich auch. Mhm. Ja, klar. Jetzt haben wir in Deutschland das Problem, dass plötzlich alles, was als Unterstützung der palästinensischen Position in diesem Konflikt dasteht, und das werden ja immer mehr, ja, Menschen, die das sagen, das ist die Mehrheit der Bevölkerung, dass das antisemitisch sein soll. Das ist verrückt.
Das heißt, wenn man BDS unterstützt, ist man eben für die Menschenrechte der Palästinenser, also auch für die und nicht gegen die Juden. Das ist doch eigentlich logisch. Also das eine muss das andere doch nicht ausschließen. Man will doch Israel nicht abschaffen, man möchte die Menschenrechte für alle Bürger in Israel haben. Das ist doch, wenn man das aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt hat, dass man sich für die Menschenrechte einsetzt, ist das doch gut.
Ja, wobei es ist ja nicht auf BDS beschränkt. BDS ist ein Mittel, also Boykott,
Desinvestitionen, ja,
und Sanktionen gegen Israel zu fordern, wäre ein mögliches politisches Mittel. Muss ja nicht das einzige sein. Jetzt haben wir dieses Fass aufgemacht, jetzt werden wir es mal noch ein bisschen weiter öffnen. Wenn man mich fragt, gibt es denn gar nichts Positives da hinten? Ja, ist da nicht irgendwie doch eine positive Tendenz zu sehen? Dann sage ich, klar, ist da eine positive Tendenz zu sehen, nämlich die Palästinenser haben jetzt mehrheitlich Abstand und Abschied und zum überwiegenden Mehrheit Abschied genommen von gewaltsamem Widerstand. Mhm. Flugzeugentführungen wie in den 70er Jahren, Attentate wie in der ersten Intifada, in der zweiten Intifada ja noch mehr, ja, mhm. Die gehören der Vergangenheit an, also von individuellen Messerattacken einzelner Verzweifelter jetzt mal abgesehen, aber als politische Aktion wird das nicht mehr unterstützt, sondern die Mehrheit der palästinensischen Aktivisten befürwortet gewaltfreien Widerstand. Ja,
also da zivilen Ungehorsam, das ist doch in Ordnung.
Das ist eine tolle Sache und eine uneingeschränkt positive Entwicklung. Ja, und die sagen halt, man müsste Israel boykottieren. Ja nun, warum nicht? Mhm. Ja, ist ihr gutes Recht. Wir in Deutschland, ob wir das jetzt das Gelbe vom Ei finden, dass der Staat, den wir den Juden als einzige Alternative gelassen haben, dass der jetzt boykottiert werden muss und dass das ein populäres Mittel hier werden könnte, um Stimmung dafür zu machen, dass da eine friedliche Lösung zugunsten der Palästinenser und zu Ungunsten der israelischen Seite, das muss man ja schon deutlich sagen, ja, her muss. Ja, ob da jetzt hier die Propagierung von Boykott das richtige taktische Mittel ist, ist eine Frage. Viele Leute, die ich kenne, verneinen es, andere bejahen es. Ja? Aber warum soll man darüber nicht reden dürfen? Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland, wir sind eine Demokratie, ja? Und nichts daran ist antisemitisch.
Was halten Sie denn davon, dass wenn man über solche Dinge reden möchte, dass man dann in Berlin Probleme bekommt, vor allem mit der Linken, die sowas nicht möchte?
Ich denke, ich kenne das eigentlich gut. Das gibt es schon lange, unter anderem Namen. Ich fand es nie richtig. Ich finde, es ist die wilhelminische Tradition in Deutschland. Wenn einem Meinungen nicht passen, dann werden sie verboten. Es gibt nur wenige Länder, in denen es verboten ist, zu sagen, Auschwitz hat es gar nicht gegeben. Mein Vater war in Auschwitz, ich selber will niemals nach Auschwitz hingehen. Es reicht, dass der da war, dass er seine Frau und seine Kinder verloren hat. Mhm. Sie waren 8 Geschwister, nach dem Krieg hatte er einen einzigen Bruder noch übrig. Also ich weiß sehr wohl, wovon ich hier rede. Und natürlich hat es das gegeben. Und als mal ein im Alter dement gewordener Professorenkollege sowas Ähnliches sagte, bin ich ziemlich ausgeflippt. Aber muss man das verbieten? Muss man das strafbewehren? Die Äußerung einer Meinung. Das finde ich nicht richtig. Und genauso gibt es das schon lange, ja, in den 90er Jahren war die Forderung, Nazi-Parteien verbieten. Ja, Nazismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ja, und ich finde, da geht's los. Ja. Ich finde, die kommunistische Partei wurde verboten, die Nazis sind verboten und jetzt wird halt Antisemitismus verboten, ja, oder alles, was danach riecht, das ist immer dasselbe. Das ist die deutsche wilhelminische Tradition. Dinge werden verboten.
Da sind wir natürlich beim Antisemitismus.
Ja, in der Linken gibt es eine starke Tradition zu sagen, Nazis verbieten. Ja. Mhm. Und ja, Sie und ich, ja, wir sind Antisemiten, weil wir nicht über Israel, also sind wir Nazis, also muss man uns verbieten. Mhm. Ich finde, das kommt schon daher. Ja, ich habe mich lange gefragt, wo kommt denn dieses antideutsche, was sind das für junge Leute? Was haben die nur im Kopf? Ja, aber sowas habe ich doch noch nie gehört. Ja, aber das ist gar nicht so neu. Ich denke, das hat viel mit dieser Tradition zu tun.
Wie würden Sie das als Professor für Psychologie erklären? Was ist denn da? Mal auf der richtigen Seite stehen, mal mit dem Big Brother im Hintergrund auch mal zuschlagen können, also doch wieder die Sehnsucht auch mal wieder Täter zu sein. Da darf man der Täter sein.
Solche Leute gibt es auch, aber es gibt ja, aber jetzt mal speziell die Antideutschen, die sehen sich ja als Linke, die wollen die Welt verbessern, die wollen die Welt vollkommen machen. Die sind ja im guten Glauben. Das ist
fanatisch letztendlich?
Ja, aber ich war in der ML, ja, also weiß kein Mensch mehr, was das ist, ja, also in der 70er Jahre marxistisch-leninistischen Bewegung, das war ja auch fanatisch und wahrscheinlich bin ich immer noch fanatisch, aber jeder darf fanatisch sein. Ja, aber ich, illiberal. Ich finde, das ist es. Ja, ich finde, es reicht nicht, die richtige Meinung zu haben, sondern man muss Toleranz haben und andere Meinungen zulassen.
Aber gibt es eine Grenze für Toleranz? Ich meine, wir haben Rosa Luxemburg, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, da ist das Wort immer und Denken vor allem wichtig. Aber es gibt ja dann eben sehr viele imperiale Linke, obwohl das meiner Meinung nach ein Widerspruch ist, die sagen, nee, das endet. Und wir sagen vor allem, wo es endet. Und wir sagen auch eben, wer ein Nazi ist, wer ein Antisemit ist, wer gehört werden. Wir machen so die Style-Polizei. Warum sehen die Linken selbst nicht daran eine Gefahr, die mal irgendwann gegen sie selbst angewendet wird? Weil wer bestimmt? Wenn ich das mal zulasse, dann bestimme. In Amerika haben sie mir gesagt, ist es so, jetzt die Opfer von einem Hurricane, bevor sie Gelder bekamen, mussten vorher noch einen Zettel unterschreiben.
Ja, die mussten einen Zettel, ja, konnte man noch Nachrichten lesen, ja, die mussten unterschreiben, dass sie nicht Israel boykottieren, ja, sonst würden sie keine Entschädigung kriegen für ihre Hurricane-Schäden. Das ist ja das ist sehr illiberal und verletzt ja zutiefst amerikanische Grundgedanken und wird sich wahrscheinlich nicht halten können. Da werden ja wohl Musterprozesse geführt und das wird irgendwann ein Ende haben.
Herr Verleger, worauf ich möchte, was mich, wo ich nur noch mehr an den Kopf fasse, ist, dass diese Linken, die das verbieten wollen, dann, also um Israel zu schützen, greifen sie immer häufiger mal kritische Juden in Deutschland an. Also das heißt, dass Juden, ja, Deutsche mit jüdischem Hintergrund hier oder Israelis und Amerikaner mit jüdischem Hintergrund hier nicht lesen dürfen, hier ihre Bücher nicht, weil sonst ist es, das heißt, wir stehen ja letztendlich schon, es ist eine Art digitale Bücherverbrennung schon und das macht man mal mit dem Nie-Wieder-Hintergrund. Das ist doch absurd. Das ist doch etwas, das schafft, glaube ich, nur ein Deutscher, oder? Sich sowas zusammenzubauen.
Ja, ich finde das schon völlig absurd. Ich hatte so Leuten in Marburg gesagt, sie würden mich schon an die SA erinnern. Ja, also ich habe da an der Uni einen Vortrag gehalten und die wollten mich da nicht reden lassen. Ja, und zuletzt sind Juden an der Uni nicht reden durften. Das war halt zu SA-Zeiten. Das fanden die jetzt gar nicht nett und sind Türe schlagend gegangen. Ich find's verrückt, ja. Ich habe mir jetzt gedacht, dass was dahinter steckt, ist mangelnde Liberalität. Also natürlich gibt es andere Leute, ja, aber Henrik Broter sieht sich ja, glaube ich, nicht mehr als Linker zum Beispiel, ja, sondern der, oder Netanyahu, das Letzte, was der täte, ist, sich als Linker zu fühlen. Aber Leute hier, wie die Antideutschen, die sehen sich ja als Linke und wollen die Welt verbessern. Was ist da der Grundfehler? Ich finde, der Grundfehler ist jeglicher Mangel an Liberalität.
Und letztendlich auch kein Glauben in die Kraft der Demokratie, die so etwas ja mit Argumenten aushandeln müsste und nicht mit Verboten.
Ja, aber ich, von daher, ich finde, die Tradition ist schon lange da und ich kannte die honorigsten Leute, die gesagt haben, man müsste doch die Nazi-Parteien verbieten. Ich fand das immer falsch. Und also es mag sein, dass wir da völlig anderer Meinung sind und ich da vielleicht auf dem falschen Dampfer bin, aber
ich verstehe, was Sie sagen wollen. Weil die Leute gehen ja dann in den Untergrund. Die gehen ja dann in den Untergrund, weil solange die Dinge an den Stammtischen weitergesprochen werden, wenn die Leute das wirklich glauben, überzeugt, kriege ich sie nicht, sondern ich bringe sie in den Untergrund und werte sie dadurch auf. Ich muss mich dem dahingehend stellen, das wissen Sie als Psychologe genauso gut wie ich, dass man nach den Ursachen dafür schaut. Warum ist jemand so? Wir gucken uns immer nur die Symptome an. Warum denkt jemand so? Was sind da die Geschichten? Und ich denke, das ist das große Versagen auch der Linken. Wenn zum Beispiel auf der letzten Kompaktkonferenz, habe ich das im MDR-Beitrag gesehen, ein Elsässer, ja, ein ehemaliger Linker, der lange für die junge Welt, oft mehrfach war er dort, hat über Jahre für die geschrieben, also die junge Welt hat Elsässer groß gemacht.
Kommunistischer Bund.
Ja, und da war mit Trittin zusammen. Also wenn die heute sagen, dass man uns boykottieren muss, weil wir haben 4 Interviews mit ihm gemacht, ja, und ich kann nur sagen, ich habe auf einer Konferenz von Elsässer, da war mir noch gar nicht klar, in welche Richtung er gehen würde, habe ich kennengelernt Willy Wimmer.
Ja.
Dann habe ich dort kennengelernt Schollatour, Egon Bahr. Das ist jetzt bestimmt kein Rechter. Und Valentin Farlin, da dachte ich, okay, das ist ein relevanter Mann. Das muss man sich mal vorstellen. Die habe ich später auch alle interviewt. Ja? Und dass er dann so abdriften würde, aber dass diese, zum Beispiel die junge Welt, dass die eben dann auf uns permanent einschlägt, weil wir mit ihm Kontakt hatten, ohne zu erwähnen, dass sie ihn jahrelang für Geld beschäftigt haben. Sodass ich mir die Frage stelle, wann ist der denn rechts geworden? Das muss auch was mit euch zu tun haben. Also da sehen Sie die ganzen absurden Geschichten, dass man einem Journalisten hier Kontaktschuld vorwirft. Dabei ist es unser Beruf, als Journalisten mit Leuten zu sprechen, die wir nicht verstehen, um herauszufinden, warum wir sie nicht verstehen oder anders. Also wenn ich jetzt ein Interview mache mit Assad, dann bin ich doch nicht sein Freund. Wenn ich ein Interview mache mit Trump, dann bin ich doch kein Kumpel. Ja? Aber dass man einem Journalisten Kontaktschuld vorwirft und das auch noch mit einem intellektuellen Hintergrund als Linker, das verstehe ich überhaupt nicht. Da frage ich mich, haben die Marx nur auswendig gelernt, Dialektik, oder verstehe ich eben nicht. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesem Antisemitismus-Vorwurf. Natürlich gibt es Antisemitismus, das wissen Sie, das weiß ich, aber Sie gliedern in Ihrem Buch auf, dass es eben drei Formen des Antisemitismus gibt. Der erste, schreiben Sie, ist die klassische Fremdenfeindlichkeit. Ich mag Juden nicht, weil es Juden sind. Ich mag aber auch keine Türken, weil es Türken sind. Der zweite ist ein Antisemitismus, der kommt von Menschen mit arabischem Hintergrund, weil sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Israel. Können Sie das kurz beschreiben?
Ja, den gab es ja früher nicht und den gibt es halt seit 100 Jahren, dass arabische Menschen wenig differenzieren zwischen Israelis und Juden. Wie könnten sie auch? Ja, es will ja der jüdische Staat sein. Und von daher, bei einigen muss man ja schon sagen, die Gegnerschaft zu die berechtigte Protest gegen Israels Politik verallgemeinert in Ressentiment gegen Juden. So dass du Jude
ja, als Schimpfwort.
Wieder ein Schimpfwort geworden ist. Ja, und das ist nicht schön. Mhm. Es ist ein neuerer Gedanke wäre, dass das vielleicht aber eigentlich ja auch nur das Spiegelbild ist. Also so etwa, wenn Sie Leute fragen hier in Deutschland, mit wem wollen Sie denn, wer darf denn Ihr Nachbar sein? Dann sagen 2%, keiner. Ja? Also zur Auswahl standen oder gefragt wurde nach christlichen Deutschen, Juden, Italienern, Asylbewerbern, Türken. 3 bis 4% sagen keine Juden. Genauso viel wie sagen keine Italiener. 30% sagen keine Türken und oder 20, nee, waren weniger. 20% sagen keine Türken. Also viel, viel mehr als keine Juden als Nachbarn haben wollen. Und natürlich der Top-Hit sind Asylbewerber. Ich glaube, nach Zigeunern wurde auch noch gefragt. Die will auch keiner als Nachbarn haben. Aber das Ressentiment gegen Juden ist völlig, das gibt es natürlich, klar. Und, aber es ist gegenüber dem Ressentiment gegen Muslims spielt das kaum eine Rolle mehr heutzutage. Und wenn dann muss man sich ja fragen, wenn Muslims dann Ressentiments gegen eine andere Minderheitengruppe in dieser Gesellschaft, die Juden, vor sich hertragen, ob das nicht auch ein Spiegelbild ist, ja, in dem sich ausdrückt der mangelnde Respekt, den die für sich empfinden. Mhm. Und dass, wenn man sich nicht respektiert fühlt, dann zieht man sich auf seine eigene Gruppe auch zurück und sodass das ein Teufelskreis wird.
Sie sprechen dann eben aber auch von dem Antisemitismus als politische Waffe.
Ja, das ist die dritte Art, dass eben Gegnerschaft gegen das, was Israel da macht und Unterstützung der berechtigten palästinensischen Position, dass das als Antisemitismus diffamiert wird. Gerne jetzt mit dem Label BDS, ja, das sind Leute, die den jüdischen Staat boykottieren wollen, aber wenn es BDS nicht gäbe, wäre es auch nicht anders. Also zu solchen Absurditäten wie dass das Ehepaar Bernstein, das den Preis der Humanistischen Union da in Bayern verliehen bekommt, die ihr Leben lang sich eingesetzt haben für die Zwei-Staaten-Lösung, erklärtes Ziel der gesamten EU und der Welt bis vor kurzem, dass die jetzt, dass der Raum da von irgendwelchen offiziellen Stellen gekündigt worden ist, weil Judith Bernstein jetzt im Alter sagt, es hilft ja halt alles nichts mehr und vielleicht ist BDS doch das Richtige.
Wenn man sich die Landkarte anguckt, muss man sagen, also der zionistische Traum, der gleichzeitig der palästinensische Albtraum ist, der geht auf. Es kann keine Zwei-Staaten-Lösung geben, wenn das eine Land dem anderen nicht das Land zurückgibt. Und da sehe ich keine Möglichkeit, weil wir haben es mit vollkommen fanatischen Zionisten zu tun, die ja eben die Bibel als Mandat sehen. Was ist die Zukunft dieses Landes? Gerade jetzt mit dem Verlegen der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem, was in der Mache ist, führt es zum Bürgerkrieg? Was ist das? Es gefährdet ja auch die Juden im Land. Das ist ja jetzt nicht das sicherste Land für die Juden Israel.
Nein,
eben nicht.
Das ist das unsicherste Land für Juden. Das ist schon lange her. Es wandern ja auch viele Juden aus. Mhm. Also hier in Berlin gibt es eine große israelische Community, die zumindest zeitweilig ausgewandert sind, manche vielleicht auch länger, 20.000, 30.000 Menschen. Ja, was ist die Zukunft? Es liegt in unseren Händen letztlich.
Aber wenn Sie ganz realistisch sind, kann man dieser Regierung noch helfen oder implodiert das Land? Sie haben ja auch mal den Irrweg beschrieben, andere Autoren haben ja auch gesagt, der Zionismus schafft Israel ab. Sie zerstören das Land.
Ja, Zuckermann hat das sehr schön, Moshe Zuckermann, geschrieben. So sieht's aus. Ja. Die Zwei-Staaten-Lösung ist wahrscheinlich schon längst nicht mehr machbar, sodass, wenn wir uns in 50 Jahren hier wieder sprechen würden, dann wäre wahrscheinlich Israel ein demokratischer Staat aller seiner Bürger geworden und wäre vermutlich weg. Denn so wird sich das nicht halten.
Sie sind sehr politisiert worden mit dem Jahr 2006. Sie waren Zentralrat, auch Zentralratsmitglied im Zentralrat der Juden. Aber es war diese Geschichte, der Krieg, der gegen Gaza und Libanon die ganze Zeit stattgefunden hat. Was war für Sie der Impact, wo Sie gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr weiter?
Nee, politisiert worden bin ich. Ich war immer ein politischer Mensch.
Wo Sie auch einen Brief geschrieben haben, der an die Taz ging.
Ja, ich war immer links und ich habe mich eben auch natürlich immer als überzeugter Jude gesehen und mal so, immer, also bin in dieser Tradition aufgewachsen. Ganz wichtig für mich ist mein Vater, der Kinder haben wollte, nachdem ihm seine ersten Kinder aus erster Ehe alle umgebracht worden sind von diesem Land hier in Auschwitz. Und das ist, mein Vater ist meine Heimat, das Judentum ist meine Heimat. Meine Mutter ist auch jüdisch, aber also dieser positive Wille, hier zu sein, das ist...
In Berlin geboren, ne? Wenn ich es richtig...
Ich bin in
Ravensburg. Nein, Sie, Ihre Mutter.
Meine Mutter ist
genau, in Berlin geboren.
Vor 92 Jahren hier in Berlin in Gesundbrunn geboren, ja. Als deutsche Jüdin. Und also diese ganze Tradition ist ja völlig... tot. Ja, und ich habe ja keine Verwandten mehr in Deutschland. Die sind ja entweder umgebracht oder eben alle ausgewandert. Außer in gerader Linie.
Trotzdem haben Sie sich ja dann doch ganz stark auch engagiert, in Lübeck zum Beispiel. Aber da war ja das Jahr 2006 doch für Sie so ein Impact. Was war das? Warum dann das zu tun, sich so aus dem Fenster zu lehnen und auch mit, ich nenne es jetzt mal, die eigenen Leute angelegt, indem Sie einen Brief schreiben, der auch in der jüdischen Allgemeinen veröffentlicht wird. Das reicht Ihnen aber nicht. Und nee, bringen Sie es zur Taz.
In der Allgemeinen wurde er nicht veröffentlicht. Die haben das abgelehnt.
Okay.
Wenn die das gemacht hätten, wäre es ja gut gewesen. Nein, ich habe... Ich hatte die Möglichkeit, jetzt das zu tun, eine Schlagzeile zu produzieren. Mitglied des Zentralrats spricht sich gegen Libanon-Krieg aus. Und dann habe ich das getan. Meine Überzeugungen waren das vorher schon. Also ich habe mich dann nicht groß geändert.
Was waren Ihre Argumente?
Den Leuten, die mich hier von Schleswig-Holstein, die mich delegiert hatten in den Zentralrat, das war uns allen klar, dass ich ein Moslem-Freund bin. Das war uns nicht klar, was das für eine Rolle spielen würde.
Also Versöhnung ist gefährlich dann in den eigenen Reihen?
Bei manchen ja. Also gibt solche und solche. Ja, ich wurde... ich blieb dann ja, also ich habe ja dann 2006 eben diesen offenen Brief an damalige Zentralratspräsidentin geschrieben, der erst kein offener Brief war, aber nachdem ich eben nur negative Reaktionen kriegte, dachte ich, jetzt erst recht.
Können Sie mir sagen, was im Brief drin stand?
Vor allem, dass das Judentum heutzutage ja nur noch assoziiert wird mit den kriegerischen Aktionen Israels und dass das nicht das Judentum ist, das ich kennengelernt habe, dass mein Judentum ist. Das glaubt mir doch kein Mensch mehr, habe ich da geschrieben, dass liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass das eigentliche Judentum sein soll in solchen Zeiten, wo der Staat Israel für jeden getöteten eigenen Mann 10 Libanesen umbringen lässt und Städte in Schutt und Asche legt, in einem Krieg, der ja an den Haaren herbeigezogen war.
Und wo es auch keine Waffengleichheit gibt, muss man dazu sagen.
Ja. Das war, das war meine Überzeugung, stieß da jetzt nicht auf sehr viel Gegenliebe. Und dann habe ich halt die Taz angerufen. Das war mir völlig klar, dass das eine Änderung in meinem Leben bewirken würde. Und so kam es dann auch.
Glauben Sie?
Wobei ich bin dann ja nach dem Brief, das war Sommer 2006, da bin ich ja noch fast 3 Jahre lang immer noch
nach Berlin
von meinem Bundesland der Delegierte im Zentralrat gewesen und dahin gegangen und würde es auch gerne jederzeit wieder dahin gehen. Ich fand das ganz nett.
Aber man hat sie rausgeekelt.
Nein, also da gab es schon einige unerfreuliche Sachen, aber das war nicht das generelle Klima. Ich wurde von meinte mich entsendenden Wählerschaft wurde ich schließlich abgewählt. Mhm. Und der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, also die haben, ich war auch Landesverbandsvorsitzender Schleswig-Holstein und das, wir hatten ein imperatives Mandat, habe ich selber, basisdemokratische Satzung, war von mir. Und am Tag, an dem mein Brief da in Lübecker Nachrichten auch benannt wurde, hat mir dann die Lübecker Gemeinde das Mandat für den Landesverband entzogen, sodass ich nicht mehr der Vorsitzende sein konnte, aber mein Nachfolger als Landesverbandsvorsitzender, ein ukrainischer Jude, also eingewandert und hier als Ingenieur hier mitten im Leben stehend, der hat mir die Stange gehalten. Der hat gesagt, das ist schon in Ordnung, dass der uns da vertritt, das soll er da ruhig weitermachen. Das fand ich hoch anständig. Mhm. Und er konnte mich halt dann nach 3 Jahren nicht mehr halten, dass der halbes Jahr vor Ablauf meiner Amtszeit, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und meine Basis richtig in Wut brachte, war, dass ich da bei der muslimischen Jugend Deutschlands einen Vortrag gehalten habe.
Also nochmal, wenn Sie von der muslimischen Jugend sprechen, dann ist Feierabend.
Das fanden die Leute, die da in meiner Basis das Sagen hatten, also nicht das Zentralratspräsidium oder so. Ja, die hätten natürlich signalisieren können, komm, das ist ganz wichtig, dass der da auch drin ist, jetzt lass den mal da drin. Das haben sie nicht getan, besonders mit dem jetzigen Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen, Stefan Kramer, damaliger Generalsekretär des Zentralrats, verbindet mich eine innige Hassliebe, also schon vor der Politik, ich finde, er hat uns sehr unfair damals als Landesverband Schleswig-Holstein behandelt und so ein paar Geschichten. Aber ja, muslimische Jugend Deutschland, das war irgendwie zu viel, das war beim Feind. Mhm. Also so sehen das manche, andere nicht, der Bubis zum Beispiel ja gar nicht, der sprach ja, war ja praktisch Sprachrohr der türkischen Minderheit in Deutschland.
Als die angegriffen wurden, Asylheime angezündet wurden, hat er sich hingestellt und gesagt, das geht gar nicht. Und das haben ja auch viele, sie haben doch auch einmal dann sehr groß auch Respekt. Wow, der Typ setzt sich nicht nur für die jüdische Minderheiten ein, sondern für alle Minderheiten setzt er sich ein. Er hat es verstanden, worum es geht.
Fantastisch, ja. Mhm. Und Graumann, der auch ja aus Frankfurt ist und auch Zentralratspräsident war und der seinen natürlich Bubis gut kannte, der hat im Prinzip ähnliche Ansichten, die aber öffentlich irgendwie kommt das nicht so sehr raus, wenn er sich als Zentralratspräsident, der ja bis vor 2 Jahren war, geäußert hatte. Das waren immer relativ martialische Äußerungen.
Der Brief, den Sie damals geschrieben haben und der doch auch gezeigt hat, man kann ihn ja auch im Buch nachlesen, dass Sie eben sagen, es gibt immer 2 Seiten an der Medaille. Man muss eben auch, das kennen wir aus der Friedensforschung, auch die andere Seite mal sehen und sagen, warum die so reagieren. Und das führt eben, dieser ewige Konflikt führt zu nichts. So wie die deutsch-französische Erbfeindschaft auch aufgegeben wurde, man hat eben sich gegenseitig besucht, sonst wäre das auch heute nichts. Es ist möglich. Dafür haben sie sich ja stark gemacht. Eigentlich ist das Gandhi. Sich stark machen, den anderen auch als Menschen zu betrachten und mit ihm zu sprechen. Glauben Sie, dass so ein pro-palästinensischer Brief, dass Sie den heute nochmal abgedruckt bekämen in der Taz oder im Tagesspiegel?
Ich habe die Taz jetzt schon eine Weile nicht mehr abonniert, nicht so ganz den Überblick. Ich lese jetzt als überregionale Zeitung die Süddeutsche.
Wie kämen Sie da das abgedruckt?
Er wurde ja vielleicht schon, also das Klima ist rauer geworden, ganz klar, aber
die Reaktionen wären auch wahrscheinlich rauer?
Ja, aber im Prinzip ist es doch so wie damals. Also ich weiß nicht, ob sich wirklich viel geändert hat. Ich denke, es werden immer mehr, die Mehrheit in der deutschen Bevölkerung, die palästinensische Position unterstützt, wird immer größer. Und es passt natürlich den Befürwortern der Politik Israels nicht.
Die eine sehr starke Lobby haben, das muss man dazu sagen. Ne? Die dafür sorgen können, dass wenn irgendjemand ein Buch vorlesen möchte mit jüdischem Hintergrund und Kritik übt, dass das dann eben nicht stattfindet in Frankfurt. Auftrittsverbote für Juden von übereifrigen Deutschen.
Also wenn ein Politiker weiß, wie er sich die Karriere, gutes Rezept, sich die Karriere verderben zu lassen, ist ja was gegen Israel zu sagen. Das stimmt schon. Das steht dann ja sofort in der Bild-Zeitung und in der Welt. Es gibt wenige Leute, die öffentlich ja was anderes sagen. Der Jenaer Oberbürgermeister Albrecht Schröter ist eine rühmliche Ausnahme. Aber ja, daran kann man ja arbeiten.
Lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs mal auf Ihren familiären Hintergrund kommen. Ihr Vater ist 65 gestorben, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, vor über 50 Jahren.
50 Jahren, der war auch deutlich älter als Ihre Mutter, muss man auch so sagen, weil seine eigentliche Frau und die Kinder sind ja alle im Nationalsozialismus und im Holocaust umgekommen. Und weil er sich Kinder wünschte, Sie haben es schon mehrfach erwähnt, hat er dann eine deutlich jüngere Frau nehmen müssen, die noch in der Lage war, Kinder zu bekommen. Und so sind Sie auf die Welt gekommen und Ihre beiden Geschwister.
Ja.
Wenn Ihr Vater heute sehen würde, mitbekommen würde, was Sie heute tun, wie Sie sich einsetzen, würde das eigentlich gutheißen?
Er wäre... Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also Spenden für Israel war sowieso damals ja klar. Ja, das Judentum, die Heimat, alles, es war ja zerstört. Familie war tot. Nichts stand mehr.
Es gab kein jüdisches Leben mehr in Deutschland.
Ja, so gut wie keins mehr. Mein Vater war sich selbst genug. Wir waren ja in Ravensburg praktisch die einzigen Juden. Und dann haben wir eben Freitagabend gefeiert. Er hat uns gezeigt, wie man betet. Ich habe mit 6 Jahren das hebräische Gebetbuch lesen können. Hat mir alles mein Vater beigebracht. Und von daher war klar, wir haben hier nichts mehr. Und das einzig Positive, was aus diesem ganzen Schlamassel rausgekommen ist, ist ja unser Staat. Und der wurde natürlich unterstützt.
Damals hat er sich vielleicht auch noch nicht so gezeigt, wie er das tut, also nicht so vehement gezeigt.
Mein Vater war ja auch kein Intellektueller, also ob er da jetzt umgedacht hätte, keine Ahnung. Mein Vater ist ja gestorben 2 Monate, nachdem ich Bar Mitzwa wurde, also nach meinem 13. Geburtstag, sodass ich in der Pubertät mich auch mit ihm nicht auseinandersetzen konnte. Und ich denke, ich hätte mich wahrscheinlich schon ganz schön mit ihm gefetzt. So musste ich das mit anderen Autoritäten tun. Das weiß ich nicht, ob er hat uns ja die, er hatte einerseits ein Toleranz vermittelt. Er hat zu anderen Leuten und auch eigentlich zu uns gesagt und vermittelt, ich zeige denen die ganze jüdische Tradition, seinen Kindern und was die dann daraus machen, das ist ja ihre Sache.
Also er war jetzt nicht so ein dogmatischer Mensch, was das angeht.
Nein, und von daher denke ich, er wäre sicher stolz auf mich geworden, ja, weil ich habe was gelernt und studiert. Und, ja, ob er das gut gefunden hätte, was ich da zu Israel sage, weiß ich nicht.
Mhm. Ich habe in Ihrem Buch einen wirklich ganz fantastischen Satz von Ihnen gelesen, wo ich dann auch mal weggelegt habe und mal lachen musste auch, nämlich der Satz, wenn alle meine Meinung sind, dann stimmt was mit meiner Meinung nicht. Wie die Top-Satz.
Ich finde, ich bin der gelernte Außenseiter, wenn man im tiefschwarzen Ravensburg aufgewachsen ist. Und das fing ja schon damit an, dass man in der Volksschule gab es für gute Leistungen vor Weihnachten Heiligenbildchen. Was soll ich denn jetzt mit dem Heiligenbildchen anfangen? Das habe ich dann halt weggeworfen auf dem Nachhauseweg. Und das hat dann wieder ein anderer Mitschüler entdeckt und das war alles ziemlich peinlich. Ja. Also von daher, gelernte Minderheit ist klar. Ja, und von daher, das macht mir nichts aus, wenn
Ihre Mutter hat den Holocaust ja auch überlegt, auch ein Lager überlebt. Wie muss man sich diese Familie vorstellen? Sie haben mir im Vorfeld gesagt, da wurde sich auch heftig gestritten, schon wegen des Altersunterschiedes. Aber war denn der Holocaust bei Ihnen in der Familie eigentlich ein Thema? Man muss sich das vorstellen, wir besuchen Verwandte, das war ja damals schwierig. Es gab einfach keine Verwandte mehr. Also wenn andere ihre Fotos zeigen, hier, das ist Oma, Opa und so weiter, dann war da immer nichts mehr. Die sind alle schon tot. Die Bilder, die sind alle tot. Also von 100 Leuten waren nur 80, 85 tot.
Ja, Großeltern hatte ich keine. Genau. Ja. Meine Mutter hat schon sehr darunter gelitten. Für sie war die Schreibmaschine, war, glaube ich, ihr wichtigstes Utensil, mit dem sie halt Verbindung gehalten hat mit ihren Verwandten in den USA. Und sie war ja deutsches Judentum und die konnten ja zum Teil noch rechtzeitig auswandern, im Gegensatz zu den polnischen Juden, die von Hitler dann wie die Maus in der Falle saßen. ja, wir haben ja ich habe Verwandtschaft, das ist ja schön jetzt, ja, in Australien und in Chicago. Und
Sie sind Großvater geworden, also von
ja, daher. Aber das ist ja hier in Deutschland, also ja. in gerader Linie. Aber auch meine Geschwister sind ja um 1970 ausgewandert, wie auch andere Cousins und Cousinen von mir. Ich habe, außer in gerader Linie, habe ich überhaupt keine Verwandten in Deutschland.
Mhm. Gab es so einen Moment, wo Sie über deutsche Geschichte lernen und dann stellen Sie plötzlich fest, Sie sind da in dieser Klasse in Ravensburg, es ist sehr übersichtlich für Juden, es gibt und stellen fest, das, was dort passiert und was gesprochen ist, da bin ich danach direkt das Opfer, wo Sie sich damit als Jugendlicher dann auseinandersetzen und eine Stinkwut kriegen? Gab es sowas nach dem Motto, Papi, wo wohnen wir denn hier eigentlich? Wieso bist du denn hier wieder angekommen? Du bist Vogtland hier angekommen, bist du bescheuert?
Nee, das Seltsame war ja, in der Schule wurde ja nie darüber geredet im Grunde. Der Geschichtsunterricht hörte ja 1933 auf, auch in der Oberschule noch, in den 60er Jahren. Und überhaupt das Schicksal meiner Eltern in der Adenauerzeit, das war ja nicht öffentliches Thema. Heutzutage, das ist doch, ja, es ist ja großartig, deswegen lebe ich auch gerne in Deutschland. Überall sind Stolpersteine und jedes kleine Städtchen kümmert sich um seine jüdische Vergangenheit.
Also die Aufarbeitung ist da.
Ja, aber es musste eine Generation erstmal sterben, ja, bevor das begann. Und in den 50er, 60er Jahren war da nicht viel. Und Fritz Bauer, gibt es ja diesen fantastischen Film. Ja. Ja, also ich finde, der trifft das wirklich gut. Ja, die Atmosphäre, wie ich sie auch noch als Kind erlebt habe.
Wenn Sie sagen, eine Generation...
Sie hatten es vorher auch schon angesprochen, wie ist denn der Holocaust, also die Judenvernichtung, wie ist denn das Thema in der Familie? Wollen Sie Ihrem fünfjährigen Sohn erzählen, ich wurde da fast umgebracht und dann kriegte ich auch gar nichts mehr zu essen und meine ganzen Verwandten sind gestorben. Das geht doch nicht. Ja? Und mein Vater war auch wirklich ein Mensch, der es schaffte, in die Zukunft zu gucken. So war das. Meine Mutter hat es auch erst geschafft, über ihre Erlebnisse zu reden, vermittelt, ja? Indem sie so einer Geschichtswerkstatt hier in Berlin das alles auf Band gesprochen hat und da hat sie mir gesagt, das soll ich mir doch mal anhören.
Aber nochmal zurück, was Sie gesagt haben, da musste erst mindestens eine Generation heranwachsen und dann eben auch 68er-Protest, der Muff unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren und Rudi Dutschke und all das, was damit zu tun hat, also genau hinzugucken. Glauben Sie, dass es ein natürlicher Prozess ist, den wir auch in Israel erleben werden, dass die israelische Jugend irgendwann sagt zu ihren Eltern, was ist denn das? Und mal über auf die Nakba zu sprechen kommt?
Ich sehe es nicht, dass die Jugend irgendwie anders ist als, also, dass es eine Jugendbewegung gäbe, die sich dagegen wendet. Sehe ich nicht. Ich denke, die.
Also, eine 68er-Bewegung in Israel gibt es nicht.
Die gab es 68.
Ja, also, jetzt die neue 68er-Bewegung. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Die dann das so praktisch, wenn ich das mal so übersetzen darf.
Ich glaube, da muss erst ein geschichtlicher Bruch passieren. Da muss irgendetwas passieren, was nicht mehr in der. Was die Grenzen dieses Modells denen aufzeigt. Mhm. Und es würde sicher helfen, wenn wir, das europäische Ausland, ihnen klare Strukturen setzen würden, Regeln setzen würden, das heißt auch Sanktionen, nämlich dass zum Beispiel Waren aus den besetzten Gebieten eben als solche ausgezeichnet werden und nicht hier das EU-Importprivileg kriegen. Das sagt ja die EU nur in Deutschland. Wer es in Deutschland umsetzt, wie als das rauskam, die EU-Richtlinie der KDW, der kriegt natürlich gleich einen Artikel in der Bild-Zeitung und den bekannten Vorwurf des Antisemitismus. Aber ich denke, ohne dass wir dem Staat Israel klare Regeln setzen und sagen, so geht das nicht und das Völkerrecht ist so und so, solange wird sich da von innen auch nichts ändern.
Da sind wir natürlich bei der Wirkung auch von BDS. Man muss sagen, dass die BDS-Kampagne auch in Deutschland deshalb auch so massiv bekämpft wird und in den und das Label Antisemitismus bekommt, was nämlich vollkommener Humbug ist. Man war ja auch nicht gegen Weiße, weil man gesagt hat, ich reise nicht in dieses Apartheid-Südafrika ein. Ja. Und Südafrika ist auch nicht verschwunden, sondern Afrika gibt es heute noch. Ja. Und das ist auch nicht das Existenzrecht Südafrikas, sondern das Existenzrecht eines Apartheidsregimes muss man nicht anerkennen. So muss man, es gibt kein Existenzrecht für ein
Apartheidsregime. Ich stimme völlig zu.
Für ein Apartheidsregime. Es gab auch kein Existenzrecht für Nazi-Deutschland. Für Deutschland gibt es eins, aber nicht für Nazi-Deutschland. Ja. Glauben Sie aber, dass hier ein Wandel stattfindet, weil ich lese im Buch auch, dass immer mehr auch amerikanische Juden, europäische Juden in die besetzten Gebiete fahren, sich solidarisieren, um damit etwas zu durchbrechen. Das ist einer der Sätze, die mich wirklich auch getroffen hat, nämlich die israelische Armee baut darauf, dass niemand zusieht. Und wenn wir Zeugen dorthin bringen, gerade mit jüdischem Hintergrund, die sich solidarisch neben die Palästinenser stellen und das Ganze mit den modernen Mitteln auch streamen, zeigen, dann trauen die sich auch nicht mehr, diese Dinge zu tun, die sie tun, wenn die Scheinwerfer aus sind.
Ja.
Glauben Sie, dass da was stattfindet?
Unbedingt. Ich denke, im amerikanischen Judentum, auf dem beruht meine Hoffnung. Es ist ja, Amerika ist bekanntlich die USA der größte Unterstützer, auch finanziell und politisch, des jüdischen Staates Israel. Und es wird oft von der jüdischen Lobby geredet, aber das ist die zionistische Lobby, massiv vertreten da im APEC, American Israeli Political Affairs Committee, wo vor dem jeder Politiker in den USA, der was werden will, den Kotau macht. Nur Bernie Sanders hat es nicht getan.
Wurde auch kein Präsident.
Ja, aber na, hätte er fast werden können, wer weiß. Ich kenne einige Juden, amerikanische Juden, die ihn auch gewählt haben. Die Meinung des APEC vertreten rund ein Drittel der amerikanischen Juden, mehr nicht. Das andere Drittel würde etwa Meinungen vertreten wie Sie und ich. Also die große Jewish Voice for Peace beispielsweise, die ihre E-Mails an glaube ich, jetzt zurzeit 200.000 Leute verschickt. Das sind schon Dimensionen, die vertreten aktiv BDS. Das wird sicher nicht das fortschrittliche Drittel der amerikanischen Juden tun, aber dass sie eine Regelung, eine gleichberechtigte Regelung in Palästina, Israel wünschen, das sicher. Und das Interessante ist natürlich, dass so das Drittel in der Mitte, wie orientieren die sich? Amerikanische Juden haben immer demokratisch gewählt, waren auf Seiten der Schwarzen bei der
Bürgerrechtsbewegung, ja, Black Panther und so weiter.
Wie heißt der Rabbiner? Heschel hat ja die Grabrede auf Martin Luther King gehalten, ist zusammen mit Luther King demonstrieren gewesen. Und das sind die Werte, die amerikanische Juden immer vertreten haben. Und diese Werte vertritt ja offensichtlich nicht der Staat Israel unter dem Beifall des Präsidenten Trump und unter dem Beifall der europäischen Rechten. Das heißt, jetzt muss man sich eben entscheiden, ist man weiter liberal für Menschenrechte und auch irgendwie für Israel, oder sieht man, dass das nicht mehr geht? Und ich denke, es werden immer mehr US-amerikanische Juden sehen, dass Israel diese ganzen Werte, die sie sonst für richtig finden, nicht vertritt, dass sie verrät. Mhm. Und das ist nicht gut für den jetzigen politischen Kurs in Israel, aber gut fürs Judentum, denke ich. Und die Frage ist nur, ob diese Entwicklung Schritt halten kann mit diesen katastrophalen Entwicklungen vor Ort.
Glauben Sie, oder würden Sie sagen, auch wenn es vielleicht drastisch klingt, dass der Staat Israel, diese Regierung, diese zionistische, ultrarechte Regierung, die ja da eine Mehrheit hat, dass das eine faschistische Idee ist, die da durchgesetzt werden soll? Mit Herrenrasse, ist das so oder kann man das gar nicht sagen? Es ist eine abgeschwächte Demokratie, aber so schlimm ist das gar nicht, was man so hört.
Ich glaube, ich würde nicht Netanyahu und sein Likud würde ich jetzt keine faschistische Bewegung nennen. Also der Likud hat einen Mann wie Rivlin hervorgebracht, der jetzt Staatspräsident ist und den ich wirklich gut finde. Im Gegensatz zu dem Heuchler Peres, der vorher dran war. Kann ich mir. Also der Likud selber ist nicht faschistisch. Ziemlich, ja, klerikal-faschistisch ist das, was aus den Nationalreligiösen geworden ist. Also Bennett.
Ja, Naftali Bennett. Ja. Jüdisches Heim und so weiter.
Jüdisches Heim, genau. Ja. Das ist eine faschistische Bewegung, klar.
Und gewinnt die an Boden? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube ja, weil die haben eine Ideologie mit Strahlkraft. Und die anderen sind ja irgendwie moderat, aber die sagen, das ist unser Land, wir können es erlösen und wir können, alle Juden werden Brüder und soll da die Araber, die werden am besten gar nicht erwähnt, aber wir erlösen dieses Land, wer sieht, dass das eine nationalistisch-faschistische Ideologie ist, der verlässt das Land oder überwintert halt irgendwie. Aber die sind die, die den Ton angeben und die Regierung vor sich hertreiben.
Herr Verleger, eine letzte Frage an Sie, weil wir noch gar nicht, weil wir viel über jüdische Werte gesprochen haben und hier wird ja immer von jüdisch-christlichen oder christlich-jüdischen Werten gesprochen. In Ihrem Buch lese ich auch etwas, was ich sehr interessant finde, nämlich, dass die jüdische und die islamische Religion sehr ähnlich sind und dass es auch eine jüdisch-islamische Kultur und jüdisch-islamische Werte sind. Das werden viele vor den Kopf stoßen. Gibt es da wirklich Gemeinsamkeiten? Weil in den Zeitungen steht immer drin, die sind Spinnefeind, die haben nichts miteinander gemeinsam. Entweder A oder B. Gibt es jüdisch-islamische Werte?
Klar, die Religionen sind sehr ähnlich. Und Mohammed hat ja, das genauso wie Jesus, hat ja Mohammed seine Religion in Auseinandersetzung mit dem Judentum, die da bei ihm in Mekka, Medina waren, entwickelt und von denen ja auch viel übernommen. Ich war mal vor 10 Jahren auf einer Podiumsdiskussion an der Uni Lübeck über die neuen Methoden der Reproduktionsmedizin. Der auf dem Podium saßen ein katholischer Geistlicher, ein protestantischer Geistlicher, unser Landesrabbiner Barzilai also ein orthodoxer Mann und ein Imam aus Hamburg. Der Barzilai und der Imam waren sich völlig einig. Und zum Entsetzen der beiden Christen. Die Christen haben gesagt, ja, das ist alles moralisch schwierig und wir müssen da, das war den Juden und dem Moslem war das ziemlich wurscht. Die haben gesagt, alles, was hilft, das unterstützen wir. Man muss nur aufpassen, dass man zum Beispiel nicht, dass man keinen Inzest da zufällig begeht, wenn man da irgendwelche Samen und Ei zusammenbringt. Aber sonst, die waren sich total einig. Das ist ein Beispiel. Es sind beides Religionen, die sich definieren darüber, dass man immer Dinge richtig machen muss oder Dinge lassen muss.
Und also pragmatisch ausgerichtet.
Irgendwie, ja. Und das ist, glauben kann man eigentlich, was man will. Also das Spiel, oder das ist nicht wahr, aber glauben, was heißt schon glauben? Ja, das Tun ist entscheidend. Und für die Islam und Judentum haben viele Ähnlichkeiten. Fängt ja schon an, also der Islam hat ja vom Judentum auch das Schächten übernommen, dass man ja Tiere mit einem Schnitt durch den Hals töten möge.
Statt Bolzenschuss.
Ja, statt Bolzenschuss. Und das würde man ja gerne verbieten in vielen Ländern, aber da sind ja die Juden vor, ja, weil dann hätte man ja auch das Schächten verboten und das mag man den Juden wiederum nicht antun, sodass die Juden ja de facto als die kleinere Minderheit hier sich schützend vor die größere Minderheit stellen. In Frage der Beschneidung war es ja genauso. Mhm. Und das würde man ja auch, also es gibt ja viele Leute, die das mit guten Gründen gerne verbieten würden. Ich finde mit guten Gründen, dass man es nicht tun sollte. Letztlich ist da ja aus politisch nichts draus geworden, weil man da hätte ja auch das Judentum hier verbieten müssen. Ja.
Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass die Juden zwar hier eine Minderheit sind, aber gegenüber den Muslimen, die hier eine sehr große Minderheit immer noch sind, doch deutlich mehr politischen Einfluss haben. Ja. Und ich glaube, dass das eben auch dazu führt, dass Leute sagen, warum eigentlich? Hat mit der Geschichte zu tun, aber wie lange wollen wir eigentlich dieses Verhältnis noch da haben, weil es eher undemokratisch. Die letzte Frage an Sie, Herr Verleger. Wann glauben Sie, wenn wir es nicht schon haben, haben Deutsche zu Juden ein unverkrampftes Verhältnis? Ist es vielleicht unverkrampft? Und man suggeriert, es wäre nicht, oder? Dass es einfach kein Thema mehr ist, wo jemand herkommt, Religion, sondern einfach ist halt ein Mensch. Wann wird das so sein, das Thema?
Also mein ganzer Freundeskreis besteht ja aus Nichtjuden. Mhm. Heute Abend gehe ich in den Tanzkurs, auch keine Nichtjuden dabei. Quatsch, keine Juden dabei.
Also wir haben schon ein unverrammtes Verhältnis?
Ich bin zufrieden, ich genieße es ja auch, dass das Verhältnis nicht ganz unverkrampft ist, sodass ich als Jude da nochmal doch eine extra Stimme habe in all diesen, in diesen Angelegenheiten. Ich finde es völlig in Ordnung, wie es im Moment ist. Mhm. Also klar muss man Angst haben vor neu aufkommendem Nationalismus und Rassismus aller AfD, aber der richtet sich ja primär, also was nicht gut ist, gegen Muslime. Und da heißt es dagegen aufstehen. Das finde ich die aktuelle Aufgabe. Aber das jetzt, Gott. Klar haben viele Deutsche noch ihre Leiche im Keller, ja, was der Opa und die Oma gemacht hat. Aber Das ist lang genug her, ja, was die Urgroßeltern gemacht haben.
Was ist denn für Sie dann eigentlich historische Verantwortung? Was bedeutet das? Was soll das für eine junge Generation, 25, 30, was soll das bedeuten? Wie soll man historische Verantwortung im Alltag umsetzen?
Dass man sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen soll. Und gegen Willkür und Diktatur und Gewalt, ja. Das ist. Ich finde, die Deutschen haben das auch ganz gut gemacht. Ich lebe auch gerne hier.
War das das Motiv für 100 Jahre Heimatland, Judentum und Israel zwischen Nächstenliebe und Nationalismus? Ist das Motiv gewesen, um diese Botschaft, dass nicht nur Geschichte auswendig lernen, sondern sie verstehen und die Lehren umsetzen?
Die zentrale Botschaft ist schon, dass Judentum nicht das ist, was Israels Politik daraus gemacht hat. Und jüdische Geschichte, für uns hier zumindest, europäische Geschichte ist. Und wir ein Teil, Judentum ein Teil Europas ist und hoffentlich immer bleiben wird.
Herr Verleger, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Danke fürs Gespräch.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast Rolf Verleger, 100 Jahre Heimatland. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben jetzt nur kurze Passagen des Buchs besprochen, weil man steigt auch sehr tief in die Geschichte und lernt eben sehr viel auch über, ja, welche Wege das Judentum gegangen ist, in welchen Ländern. Man lernt sehr viel auch über Vertreter von verschiedenen Denk- und Strömungsrichtungen im Judentum, die ich auch nicht auf der Uhr hatte. Und ich habe aber schon sehr viel darüber gelesen. Sie selbst haben gesagt, dass Sie sehr viel darüber gelesen, auch gelernt, dazugelernt haben, ja, was auch Sie nicht wussten. Also von daher.
Hat großen Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Ja.
Und es sind auch ein paar Passagen, die jetzt nicht nur alle todtraurig sind oder dass man sagt, huch, sondern es gibt auch Passagen, wo man eben denkt, was für Absurditäten auch in der Geschichte generell sind, weil wir sind eben alle Menschen und machen. Wir sehen es ja überall, komische Sachen, muss man dazu sagen.
Ja.
Ja. Danke fürs Kommen. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Rolf Verleger. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.